Test, Test, Test.
Es wird hier aufgenommen, wunderbar.
Ich ziehe mal meine Uhr an, da kann ich ja dann, kann man ja dann nachvollziehen, ob da mein Puls hochgegangen ist oder so. Wenn es hier piepst, dann weißt du, oh, auch wenn ich dann ruhig wirke, dann die Uhr sagt dann, ah!
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi. Und wen haben wir da noch in der Leitung?
Ja, und ich bin der Hans.
Hallo Hans.
Hallo Hans.
Hallo Markus.
Hallo Tobi, aber nicht irgendein Hans, ne?
Oh, ja, Hans Moser. Nee.
Ja, unsere Zuhörenden könnten den sogar noch kennen, ne? Also ich
oh
glaub,
ja, wobei,
die
ja, da habe ich jetzt,
die den noch kennt.
Gut, jetzt könnte man ein bisschen langsam, könnte man Hansi Hinterseher, Hansi Müller, es gibt, also Hansi ist ja jetzt kein...
Hansi Kraus.
Hans, in meinem Pass steht natürlich Johann und Hans ist halt dann der Rufname, beziehungsweise eigentlich Hansi, ja, wenn man in Niederbayern aufwächst, dann ist man der Hansi und meine Mama nennt mich heute noch Hansi. Die Freundin von meinem ältesten Sohn, die hat jetzt auch angefangen, mich Hansi zu nennen. Was ich aber ganz nett finde, ja, da fühlt man sich dann wieder jünger. Und, aber es hat tatsächlich auch heute wieder für Probleme gesorgt, weil ich habe einfach den Namen Hans, mit dem habe ich dann gearbeitet, einfach auch als der Redakteur, einfach unter dem Artikel Hans Ippisch. Und dann war das...
Da ist der Name gefallen, Name Drop, einfach so zwischendurch in einem Satz, ne?
Aber ich find's gut, dass wir diese kleine Namensrunde nochmal gedreht haben.
Ja, und ich habe gleich was gelernt, denn ich wusste noch nicht, dass der Hans eigentlich Johann heißt.
Na siehste, haben wir sogar noch ein bisschen Service geboten hier. Die Menschen wissen Bescheid, Hans Ippisch also zu Gast. Du warst schon einige Male bei uns, ich glaube 2 oder 3 Mal, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Dennoch mag es den ein oder anderen da draußen geben, der dich noch nicht kennt. Könntest du dich für diese 1, 2 Leute einmal ganz kurz in 1, 2 Sätzen vorstellen?
Oh, ja. Ich habe 1986 meinen ersten Vertrag unterschrieben als Spieleentwickler. Das erste Spielestudio in Bayern. Und habe dafür einige Spiele für Rainbows gemacht, unter anderem mit Chris Hülsbeck. Daher kennen mich einige Leute. Viele Leute kennen mich als Redakteur, Chefredakteur von Amiga Games oder PlayStation Zone oder N-Zone aus der Ecke. Und dann kennen mich Leute auch wieder von meinen Intellivision-Zeiten oder Holoride-Zeiten oder dem, was ich jetzt mache. Aber im Prinzip, wenn ich zum Beispiel auf einer Gamescom unterwegs bin, dann kommen die einen, ich habe Dangerfield gespielt. Und der Maurice hat ja zum Beispiel aus Hongkong Original-Verpackungen mitgebracht und wollte die von mir unterzeichnen lassen. Von Dangerfield zum Beispiel, englische Edition. Und andere kommen und sagen, hey, ich habe Amiga Games damals gern gelesen. Also daher kennen mich die Leute. Und N-Zone ist auch noch bemerkenswert, weil einer der Leser von N-Zone, der wollte mich dann später zu seiner Firma holen. Ha, den haben wir heute sogar als Einspieler. Ja, den Kollegen. Der wollte mich zu seiner Firma holen und er hat nämlich damals N-Zone gelesen. So, das ist so, sagen wir meine Historie. Also Glück, seit 1986 irgendwie davon zu leben, dass ich in der Spielindustrie unterwegs bin. So.
Also mein Vater hätte jetzt gesagt, Beinbruch schlimmer.
Ja, genau.
Also man kann dich, glaube ich, ohne rot zu werden, als Urgestein der Gaming-Szene in Deutschland bezeichnen. Wir kennen dich übrigens auch, das können wir nochmal ganz kurz erwähnen, weil Markus und ich ja auch große Amiga-Games-Leser gewesen sind und eines Tages haben wir uns gedacht, Mensch, den Chefredakteur von damals, den müssen wir doch auch immer hier in den Podcast bekommen. Und so war der erste Kontakt geschaffen. Da haben wir deine erste Ausgabe von damals besprochen. Und ja, seitdem bist du öfter mal hier gewesen. Also öfter ist übertrieben, aber wir haben uns ein paar Mal gesehen und gehört und uns sogar einmal über den Weg gelaufen im letzten Jahr. Und ja, jetzt bist du hier, hast eine sehr spannende Geschichte, eine sehr spannende Historie mitgebracht. Da könnte man ja fast ein Buch drüber schreiben.
Stimmt. Dauerwerbesendung müssen wir jetzt einwenden.
Das ist ja tolle Idee, ja. Ja, tolle Idee.
Das ist ja ein Leben, das reicht fast für 3, oder?
Ach, alter Tobi.
Ja, das mit dem Buch, Also ich meine, ich habe ja früher hunderte von Seiten immer geschrieben bei Amiga Games, Sega Magazine und Co. Also das zu schreiben und mich irgendwie meine Meinung zu sagen oder irgendwas, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich oder das habe ich ja gemacht. Naja, aber dann natürlich bin ich ja irgendwann Ende der 90er vom aktiven Schreiben weg, als ich da bei Computer Game Management war, wo man dann eben doch nicht mehr viel schreibt. Aber also zum Buch kam es im Prinzip dadurch, dass Anfang der 2000er Jahre habe ich ab und zu dann Vorträge gehalten über die Geschichte der Spiele, weil die haben gefragt, hey, du kennst dich auch, willst du mal ein bisschen Vortrag halten? Ja, so verschiedenste Anlässe, ob das irgendein Rotary Club war oder irgendeine Schule nebenan oder die Universität in Bayreuth oder die gesagt haben, kommst mal vorbei und erzähl mal. Und naja, und so hat es angefangen und es führte dann dazu, dass ich unter anderem auch seit vielen Jahren auch in Rom zum Beispiel Vorlesungen halte als Dozent. Und oder auch bei der Media Design Hochschule in München. Und da kam es dann, dass Studenten oft gefragt haben, ob es von mir ein Buch gibt. Es gibt eigentlich von vielen Dozenten so Pflichtlektüre, sowas. Und ich habe aber kein Spieleentwicklungsbuch oder sowas gemacht, fand ich immer sehr trocken. allerdings war es der Hintergrund war der, man bereitet sich ja Vorlesungen vor, zum Beispiel 3 Stunden Vorlesung zum bestimmten Thema. Und manchmal ist es so, dass das Material einem ausgeht, ja, wo man sich verkalkuliert und sagt, oh, heute war ich schneller durch. Und man muss ja trotzdem die Zeit füllen. Das war gerade auch übrigens während der Pandemie war es auch so, da hatte ich teilweise 5 Stunden Vorlesungen an einem Tag. Und naja, und eines, sage ich mal, kann ich tatsächlich Zeit füllen und das habe ich mir angeeignet als Dozent, wo du sagst, wie viele Stunden hast du und dann erzählst du halt was und dann habe ich gerne Geschichten erzählt, wie hat Spielentwicklung angefangen, warum sind manche Sachen, haben sich so entwickelt, wie war das damals, warum ist es heute so, wie sind Geschäftsmodelle entstanden und sonstiges. Und da habe ich ganz einfach aus meiner Historie erzählt und das fanden die Studenten offenbar spannend und interessant.
Ja, das geht uns ja tatsächlich auch so. Du warst ja, wie gesagt, schon ein paar Mal hier und hast ja immer die ein oder andere Anekdote noch im Ärmel. Und das ist ja tatsächlich auch wirklich interessant. Also wir haben ja mit dir jemanden zu Gast, der dabei war, der einfach unfassbar viele Menschen kennt, der sehr viel erlebt hat. Mhm. Und da gibt's einfach immer eine gute Geschichte vom Hans. So viel ist mal sicher. Vielleicht ist es eben schon ein ganz bisschen untergegangen. Wir haben ja schon vom Buch gesprochen. Also Hans hat ein Buch geschrieben, das heißt 3 Leben für Games. Das ist letztes Jahr erschienen im Oktober im Look Behind You Verlag und umfasst 208 Seiten und zeichnet so ein bisschen deinen Weg, den du ja eben schon angerissen hast, von ja deinen allerersten Schritten auf dem C64 bis in die heutige Zeit von Virtual Reality und Co. Nur um das einmal ganz kurz einzuordnen für die Menschen, die das Buch vielleicht nicht kennen oder noch nicht wussten, dass du eins geschrieben hast.
Und ja, Tobi, spätestens jetzt wissen die Leute auch, dass du das Buch die ganze Zeit angeteasert hast, ne? Und das, also ich war beeindruckt und Hans hat auch herzhaft gelacht, aber vielleicht hat es nicht jeder verstanden, aber jetzt verstehen es alle. Spätestens nachdem ich das erklärt habe, weil Witze erklären ist immer sehr witzig.
Ich hatte mir da ein paar sehr, sehr gute Überleitungen überlegt, ja. Das hat sehr gut funktioniert. Du bist gerade auf Lesereise gewesen, Hans, und hast das Buch vorgestellt oder bist noch dabei, glaube ich, ne?
Das ist so permanent. Also ich habe angefangen da auf der Frankfurter Buchmesse, das war Mitte Oktober am 18.10. auf der Amiga 40 ist es ja offiziell erschienen. Es war kein zufälliger Termin, den haben wir bewusst so gelegt. Und ich sage, ich bin so im Monat so 1, 2, 3 Mal unterwegs. Und also ich mache das ja so nebenbei, wie es reinpasst. Und außerdem ist es ja eher ein Marathon, wo ich auch bewusst sage, ich wollte nicht alles in einem Monat pressen, sondern es ist ja ein Dauerthema. Und so kam ich halt jetzt an verschiedene Einladungen, wo ich dann zum Beispiel in Neumünster bin oder in München, also wo auch immer, ich sag's mal so rum, wenn mich jemand anspricht und sagt, hey, willst du bei uns über dein Buch sprechen, dann höre ich da gerne zu, weil ich das ja toll finde. Wenn die sagen, hey, sie kümmern sich drum, sie finden das toll und dafür habe ich es ja auch geschrieben, ja, wo ich dann sage, auch gerade für Entwickler zum Beispiel, für Nachwuchs und sonst was. Und deswegen, also ich mache jetzt ja keine klassische Tour, sondern es ist tatsächlich einfach, ich bin ja auch im Computerspielemuseum in Berlin, also überall, oder war ich in Hannover und wo auch immer. Und ist ja schön. Also es ist ja tatsächlich so, dass ich angesprochen werde, ob ich da vorbeikommen will und das freut mich natürlich.
Ja. Wir wollen heute natürlich nicht allzu viel spoilern und nicht so tief inhaltlich eintauchen in das Buch. Uns interessiert natürlich ein bisschen mehr die Geschichte drumherum. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, wie es zu dem Buch kam oder wie die Idee entstanden ist. Jetzt ist das Buch letztes Jahr erschienen. Wie lange hast du gebraucht? Also wie lange dauert es, diese 208 Seiten zu füllen mit Geschichten und Erlebten?
Naja, also prinzipiell die Vorgeschichte zum Buch ist ja, dass ich zuerst einmal von Studenten gefragt worden bin, so nach dem Motto, gibt's da denn ein Buch? Und ab und zu auch von der Industrie. Und es war im Frühjahr 2024, da hat auch die Aimé Noon, ist eine bekannte Dirigentin aus Irland, die hat bei Oscar-Verleihung hat die auch zum Beispiel dirigiert als erste Frau vor ein paar Jahren. Und die hatte dann gemeint, Hans, du musst ein Buch schreiben, weil wir auch einen Call hatten und dann erzähle ich Geschichte, wo wir Abendessen waren mit Tommy Tallarico, mit ihr. Und ja, dann hat die angefangen, also gesagt, schreib ein Buch. Und ich sag, okay. Und dann sind noch zwei, drei gekommen in diesem Jahr. Und meine Frau hat dann auch gemeint, Hans, du musst ein Buch schreiben jetzt. Wobei bei meiner Frau, da frage ich mich, vielleicht wollte sie einfach nur, dass ich hier in meinem Büro sitze und beschäftigt bin und weiß es nicht. Und naja, wie auch immer, ich habe dann im Laufe des 2024 so Themen gesammelt. Worüber könnte ich denn schreiben? Was war denn bei Rainbow Arts? Wie war das mit Chris? Wie war das mit Television und Co.? Genau, also im Prinzip, also ich habe halt Themen gesammelt über das ganze Jahr 2024 und hatte im Kopf, ja, ein Buch schreiben. Aber so richtig konkret war es einfach noch nicht, weil ich für mich noch ein paar Fragen offen hatte. Und möglicherweise würde ich jetzt immer noch mit der Liste rumlaufen und nicht weitergekommen sein, wenn es nicht zu einem bestimmten Vorfall gekommen wäre auf der Gamescom 2024.
Okay, und was das für ein Vorfall sein könnte, das hören wir uns mal an.
Hallo. Ich bin René Meyer. Genau wie Hans bin ich Jahrgang 1970. Genau wie bei Hans war 1986 ein Schlüsseljahr in Sachen Computerspiele. Und genau wie Hans bin ich in der Medienbranche gelandet. Nur war mein erster Computer kein C64, sondern ein Kleincomputer aus der DDR, wo ich aufgewachsen bin. Hans hat sich wegen seines Buches so viele Male bei mir bedankt, dass ich ganz rot wurde, zumal wegen eines einzigen Satzes, den ich ihm auf der Gamescom 2024 aus einer Laune heraus als Begrüßung zurief. Du solltest ein Buch schreiben, Hans. Das war ganz spontan, weil es kaum Bücher gibt über die Geschichte der deutschen Spielebranche und er schon sehr lange und in verschiedenen Positionen dabei ist. Was ich nicht wusste, dass ihn das Vorhaben schon länger quälte, weil er zu gern eine Autobiografie schreiben wollte, aber keine Ahnung hatte, wie er die Lebensabschnitte zusammenfügen sollte. Ich hatte gerade ein ähnliches Problem gelöst mit einem Buch über Computer- und Videospiele in der DDR, die ja auch eine zeitliche Abfolge haben, und die Lösung war, man muss es gar nicht zusammenfügen. Man schreibt einfach unabhängige Kapitel. Das lässt sich viel einfacher schreiben und auch schöner lesen, weil man überall einsteigen kann und die Abschnitte kurze Häppchen sind. Und der zweite Tipp gefiel ihm auch sehr gut, dass man Wegbegleiter als Gastautoren einlädt. Dadurch hat man selbst weniger Schreibarbeit und für den Leser ist es nett, wenn er aus verschiedenen Perspektiven erfährt. Und so bin ich auch Teil des Buches geworden.
Genau so war's.
Ja, also da haben wir uns ja fast schon ein bisschen inspirieren lassen. Das haben wir uns zu Herzen genommen, denn wir haben uns auch gedacht, naja, wir holen uns einfach einen Gast in den Podcast, brauchen wir nicht so viel quatschen und sind auch Teil der Geschichte. Also das hat schon mal geklappt.
Genau, und jetzt und tatsächlich, René hat es da wunderbar beschrieben und dann hast du gefragt, wie lange dauert es sonst? Also wir quasi, das war ja Ende August 2024 und nach der Ansage von René, ist auch im Buch auch ein Foto auch drin, ich bin ja immer dann, der mich verfolgt auf Social Media, der weiß, dass ich nach der Gamescom immer am Gardasee bin, seit immer quasi. Und ich habe dann tatsächlich am Gardasee angefangen, ein paar Kapitel runterzuschreiben. Einfach mal zu sehen, wird das was? Fällt mir überhaupt was ein? Ja, ich habe ja nur die Headline und habe dann einfach mal runtergetippt und ich habe festgestellt, hey, es klappt, mir fällt was ein, es fällt mir leicht, ja, es macht auch Spaß. Und habe dann drei Kapitel genommen und habe die an René geschickt. Ja, weil René war der Einzige, der wusste, dass ich da ganz konkret dran arbeite. Und von René kam dann zurück, er ist ein Mann der kompakten Kommunikation, weiterschreiben, Ausrufezeichen. Das verstand ich dann als Kompliment, aber ich dachte, okay, also offenbar ist es was. Ich habe es dann auch noch mit ein paar anderen engen Freunden geteilt, um einfach, wo ich weiß, dass ich echt das Feedback bekomme, weil mein Antrieb war ja jetzt nicht, ich muss jetzt ein Buch schreiben, weil ich so großartig bin, sondern mein Gedanke war, ist es ein Thema, was jemanden interessiert? Und dann habe ich es halt noch an ein paar ehemalige Kollegen und Freunde geschickt und unter anderem habe ich es auch an einen legendären Amiga-Journalisten geschickt, der mich auf der Amiga 38 interviewt hat, übrigens zu meiner Zeit bei Amiga Games, das war der Nico Barbat. Ja. Dem habe ich es auch geschickt, habe gedacht, Mensch, der, weil der hat ein bisschen Ahnung von der Zeit und habe ihm auch ein paar Kapitel geschickt, das war dann irgendwann so September, Oktober rum und er kam dann zurück zu mir und sagt, Hans, ich will Buch verlegen. Dann hat er mich ein bisschen über seinen Look Behind You Verlag aufgeklärt, dass mir gar nicht so bewusst war, dass er eigentlich dahinter steckt. Ich habe mir das Portfolio angeschaut von Look Behind You Verlag und fand es echt toll, wie liebevoll dort die ganzen Sachen gemacht werden. Und die haben ja auch die Siedler 2 jetzt für Amiga rausgebracht, letztes Jahr im Oktober. Mhm. Und ich fand es echt toll. Und dann habe ich gesagt, okay. Und so ging es ein bisschen hin und her. Dann hab ich weitergeschrieben, ein paar Kapitel, habe die auch geteilt. Und es war tatsächlich dann so, im Januar 2025 wurde es dann konkret, wo man sagt, ja, also sollen wir das jetzt machen? Und dann hatten wir ein bisschen verhandelt, so, weil ich habe dann zu Nico gesagt, also wenn, möchte ich schon, dass sein Verlag da mit seiner Kompetenz dahinter ist. Ja, dass da ein Lektor wirklich drüber geht und sagt, Hans, das muss raus, das passt. Und einfach, dass es professionell gemacht wird. Dass das nicht irgendwie so in meiner Sicht der Ding ist, sondern dass da jemand drüber geht und sagt, so macht man das. Ja, das soll ja nicht peinlich werden. Das Ganze soll auch keine Selbstbeweihräucherung sein. Und außerdem wollte ich auch, ihr könnt ja, die Zuhörer hören es jetzt nicht, aber ich höre halt jetzt gerade das Buch in die Kamera auch, weil ich sage, eine schöne Titelgeschichte. Auch
hier mache ich auch.
Auch der Name des Buches zum Beispiel, weil mir fiel ja auch kein Name für das Buch ein, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich, würde ich mir wünschen, dass sein Team, seine Fotografin, sein Lektor und alles, dass die da sich was überlegen und die meine rohen Werke dann irgendwie zu was Passendem machen. Und so war es dann auch im Prinzip, wo ich gesagt, ja, das ist klar, das macht er dann auch. Und im Februar kam er dann zu mir, Hans, jetzt, also wenn wir zur Amiga 40 auf den Markt kommen wollen, das wäre am 18. Oktober, dann müssen wir jetzt langsam anfangen, weil du kannst ja dann zurückrechnen, ein Buch herstellen, ein Buch drucken, Lektorat, Layout, all die Schritte. Das dauert ja ein bisschen. Ja, ein Buch fällt ja jetzt nicht vom Himmel, sondern muss ja gemacht werden. Und dann war so, Oktober, das führte dazu, Anfang Juni ist Abgabe des Manuskripts und dann gibt es den Zeitplan und da war dann, ich war da gerade mit meiner Frau im Urlaub im Februar, da lag dann der Vertrag im Postfach, also E-Mail und dann gesagt, ja, soll ich das jetzt machen? Und dann haben wir gesagt, komm, mach doch jetzt einfach. Und so war es, dann haben wir den Vertrag unterschrieben und wo ich mich ja dann auch verpflichtet habe, dass wir das Buch auch machen und wo der Zeitplan drin ist. Und der Zeitplan war dann eben, okay, Anfang Juni muss das Manuskript fertig sein, da müssen alle meine Sachen gemacht sein, inklusive der Gastbeiträge, die ja drin sind und so weiter. Und das waren dann quasi so ab Mitte Februar, ich war dann eigentlich so 3,5 Monate lang, sage ich mal, habe ich eigentlich dann geschrieben selber und Beiträge eingeholt, wobei das hat sich dann manchmal ein bisschen hingezogen. Da gibt es welche von, ich nenne jetzt mal keine Namen, da gibt es welche von den Gastautoren, die sind zack, das ist innerhalb kürzester Zeit da und dann gibt's andere, da dauert es ein bisschen länger, das ist einfach so, aber lesenswert ist dann am Ende alles und und so ist das Buch dann entstanden und der Name, das war ganz interessant, ich war dann immer ganz gespannt, weil ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich meine Arbeit gemacht und da hat mir ab und zu der Nico da Feedback gegeben, was er davon hält und ich hatte immer noch so Angst, wo er sagt, ja, jetzt gibt er das Ganze dem Lektor und dann schauen wir mal, was der Franz so sagt und er heißt wirklich Franz, ja, und ich habe dann gedacht, oh Gott, wahrscheinlich wird er das jetzt lesen und wird sagen, so ein Haufen Müll braucht doch ernsthaft, ich habe mir schon gedacht, vielleicht kommt er doch noch ein und sagt, sag mal, was soll das eigentlich sein, dass einer so mir die Wahrheit sagt, ja, der sagt, Hans, also bei aller Liebe, aber, und da habe ich quasi bis zu diesem Tag, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht kommt es ja doch nicht, weil mir feststellt, irgendwie ist es doch nicht so, hätte ich auch kein Problem damit gehabt, also ich habe bis zu diesem Tag, ich war tatsächlich da nervös und ich sage, muss ja heute einmal die Besprechung mit dem Lektor, mal schauen, was da so rauskommt und dann kam der an und sagt, findet er wunderbar, sehr schön, spannend und alles gut. Und er hatte dann auch ein paar Ideen für den Titel. ja, wie wir das Buch nennen könnte, weil ich habe mir tatsächlich bewusst keine Gedanken gemacht, wo ich gesagt habe, das muss von jemand anders kommen. Also der Untertitel vom C64 in die Virtual Reality, ich meine, das kann man hier sehen, da ist der C64, hinter mir ist die Brille, mit der ich täglich arbeite auch, und da ist noch eine Brille. Also das ist ja quasi diese Beschreibung. Dieser liegt ja nahe, wo man sagt, okay, aber es ist ja natürlich kein Buchtitel. Und dann kam aber der Franz tatsächlich und sagte, er hatte folgende Idee mit drei Leben und für Spiele und Games. Und dann hat er auch erklärt, wie er drauf gekommen ist. Und ich fand die Idee dann naheliegend. Und zwar, das eine war, er hatte die Kapitel alle gelesen. Und für ihn war dann so eine Dreiteilung. Ich habe angefangen als Entwickler, so 1986 bis Anfang der 90er, habe Spiele entwickelt. Das ist quasi so ein Leben. Das zweite Leben war natürlich dann bei Computec, das hatten wir schon hier, aber von Playtime, Amiga Games bis hin zu Kidzone und Co. Das ist so das zweite Leben, das den größten zeitlichen Bereich eigentlich einnimmt. Und so das dritte Leben seit 2018, seit ich mit Intellivision und Holoride und Co. und meiner eigenen Firma so eher unternehmerisch unterwegs bin und verschiedenen Sachen im Arbeit oder auch als Dozent und sonstiges. Und das war für ihn so nüchtern so, ach, es sind drei Leben. Ich sage, oh, so kann man das eigentlich sehen. Und passend war dann nämlich auch noch der Gedanke, wenn man so angefangen hat mit Computer- und Videospielen und Spielautomaten insbesondere, dann hat man ja ursprünglich immer so drei Leben gehabt, so im Spiel, ja, bei Mario und Co. Ja, ja. Drei Leben, das war so das, was man hatte, drei Leben. Naja, und so kam dieses drei Leben für Games, und es ist dann auch ein bisschen ja verdeutlicht mit den drei Herzchen oben drauf, so drei Leben für Games. Ja, so kam das dann, und ich fand den Titel dann ganz schön und finde es auch heute noch, weil ja, die Leute sagen ja oft, schreibe ich nur über die C64-Zeiten. Ich habe da einen gelesen, der hat gedacht, dass ich nur über C64 schreibe, aber das tue ich natürlich nicht, also das ist ja ein bisschen arg lange her, sondern glücklicherweise habe ich ja viel zu erzählen.
Ja, ich glaube, so kann sich einfach auch jeder so ein bisschen das rauspicken, was ihn am meisten interessiert, das ist ja auch toll.
Mm, auf jeden Fall.
Jetzt warte ich mal kurz, bis du wieder da bist.
Ich habe nur die Katze rausgelassen, bevor die hier zu lange Radau macht.
Ja, also da kann sich einfach jeder so ein bisschen das rauspicken, was er gerne erfahren möchte über dich. Und ist jetzt ein bisschen gemein, weil unsere Hörer natürlich nicht sehen können, was wir sehen. Wahrscheinlich zumindest.
Wäre gruselig, wenn sie das sehen könnten.
Ja, das stimmt. Aber das Buch ist ja eine Autobiografie, und du gibst da ja auch sehr viele persönliche Details von dir preis. Du fängst ja in deiner Kindheit an, im beschaulichen Bayern, und hast das Buch ja auch wunderbar illustriert mit vielen, vielen Fotos und eingescannten Dokumenten von früher. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, wie man dir da auf deinem Weg folgen kann. Und jetzt hast du ja gesagt, drei Leben stecken in diesem Buch, in denen du immer unterschiedliche Rollen ausgefüllt hast. Was würdest du denn sagen, ist deine Lieblingsrolle gewesen? An welches Leben erinnerst du dich am liebsten zurück?
Also ich bin ja in einer glücklichen Situation, sagen zu können, es war immer, immer toll. Also jede Phase hatte schöne Zeiten.
Ja klar, ja.
Jede Phase hatte auch schwierige Zeiten, ganz normal. Also eins, das hatte ich neulich auch in einer Lesung gesagt, was jetzt hier so wunderbar aussieht, so wie, ja, als ob das alles so geplant wäre und so, wow, ist doch schön, klingt toll. Am Ende steckt ein Leben dahinter, und ein Leben, wie wir alle wissen, ist immer, gibt gute Tage, schlechte Tage, und es gibt Sachen, da entwickeln sich Dinge, wo man dann einen anderen Weg einschlagen muss. Also nicht alles, was man immer macht, ist ja so selbstbestimmt, sondern manchmal ist es auch so, dass man merkt, ah, der Weg, der führt nicht weiter. Und ich war immer in der glücklichen Lage, dass ich dann entscheiden konnte. Ich sag mal, als C64-Entwickler, ja, das war eine tolle Zeit. Ich war Student, habe Spiele gemacht, habe da vergleichsweise gut verdient. Also nicht, dass man da Millionär wurde, aber wenn ich für ein paar Wochen Arbeit ein paar tausend Mark bekommen oder Schüler, war natürlich viel Geld. Also wenn man sagt, hey, das war ja toll eigentlich. Genauso natürlich dann bei Computec, als wir angefangen haben mit Amiga Games und Playtime und Co. Das war auch genial. Das war ja das goldene Zeitalter der, würde ich mal sagen, der Printindustrie, wo wir bis zu 1 Million Hefte im Monat verkauft haben. Das kann man sich heute ja gar nicht vorstellen. Das war auch eine hervorragende Zeit. Gleichzeitig war das aber auch eine Zeit, wo man wusste, die Auflagen gehen nach unten. Also alles, was positiv ist, gibt es auch, wo man sagt, schwierige Sachen. Und das andere, seit ich wieder in der Industrie unterwegs bin, auch in Television, war eine geniale Erfahrung. Und das Einzige, was uns das Leben schwer gemacht hat, war die Pandemie. Muss man einfach sagen, da kam eine Pandemie um die Ecke, wo du nicht mehr arbeiten kannst, wo die Produktionskosten sich verdoppeln für bestimmte Sachen. Aber es ist am Ende egal, weil es gibt ja immer Herausforderungen im Leben. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mir eigentlich seit 1986 immer die gleiche Frage stellen darf, morgens, was könnte den Leuten gefallen? Was könnte man denn produzieren? Ob das jetzt tatsächlich ein Spiel ist oder ein Magazin oder eine Website oder eine Konferenz oder eine App. Am Ende ist es immer das Gleiche. Was könnte man den Leuten bieten, wo die Leute kommen, sich das anhören wollen? Entweder weil es einfach unterhaltsam ist oder weil es ihnen hilft. Und das ist tatsächlich, auch wenn man ein Buch schreibt zum Beispiel, Buch habe ich noch nie geschrieben, das war dann auch so, was könnte denn spannend sein für die Leute, was für eine Mischung? Und dass das Buch nicht so ein typisches Lehrbuch ist, was viele vielleicht erwartet hätten, so wo einfach nur alles schwarz-weiß ist, sondern ich komme aus dem Magazinbereich und ich finde, Bilder sind ja da schon wichtig, gerade in unserem Metier, wo wir sind, dass man da Bilder reinbringt. Bilder sagen ja auch sehr viel aus.
Hans, das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, das in einem Podcast zu sagen, ne? Was ja ein sehr bildloses Medium ist im Allgemeinen. Aber wenn Tobi sich die Mühe macht, vielleicht hat er ja wieder tolle Kapitelbilder zusammengestellt, die ihr bei YouTube sehen könnt, wenn ihr unseren Podcast bei YouTube hören solltet.
Ich habe noch eine bessere Idee. Ihr könnt das Buch kaufen.
Ja, auf dem YouTube-Channel wird natürlich nicht der Inhalt des Buches als Kapitelbilder benutzt. Also das müsst ihr schon selber kaufen.
Ja, es gibt auch einen besonderen Service übrigens. Viele Leute haben es jetzt schon rausgefunden. Es gibt tatsächlich Leute draußen, die dann das Buch von mir signiert haben wollen.
Oh ja.
Wo ich immer die Leute vorher frage, seid euch sicher, weil ihr könnt es dann nicht mal als neu verkaufen. aber ich habe da mit dem Verlag folgende Vereinbarung gefunden. Also wer bei Look Behind You tatsächlich das Buch kauft und mir einfach eine Nachricht schickt, ich bin dazu erreicht über Messenger und im Internet und Co. Oder wenn, schickt es einen Podcast, wie auch immer, macht einen Kommentar. Dann ist es tatsächlich so, ich habe hier eine Reserve an Büchern vom Verlag, und wenn man beim Verlag quasi selbst das bestellt und die Nachricht hinterlässt, dass man dann das signiert haben möchte, gerne mit welcher Botschaft, dann schickt mir der Verlag den Versandzettel und ich signiere es dann und schick's raus. So.
Das ist ja mega.
Ja, also kommt man quasi ohne extra Kosten oder wie das auch immer, weil viele sagen, ja, wenn ich es jetzt kaufe, kann ich es an dich schicken. Daher, wir haben das dann einfacher gelöst. Und insofern, es gibt ja der Leute, einer zum Beispiel letzte Woche, der hat gemeint, er ist aus Luxemburg. Er ist seit Sega Magazin, war ich ja mal hier Chefredakteur in den 90ern. Seitdem liest er Sachen von mir. Und er wollte unbedingt, dass ich quasi das verewige. Und anderer sagt, er hat Amiga Games, wie auch immer. Also wenn jemand das Buch kaufen will und mit der Signatur von mir, einfach direkt beim Verlag kaufen und dort hinterlegen, also dort ganz normal bestellen quasi mit der Adresse und das dann einfach hinterlegen, eine E-Mail an hans@hype.group, wie auch immer, einfach noch mit googeln, dann signiere ich das gerne, auch mit einer persönlichen Botschaft.
Okay, wir können sie auch nochmal in den Shownotes notieren, dann
kann man eine E-Mail-Adresse reinmachen einfach.
Genau, da findet man dann ein bisschen schneller hin. Ich habe gerade die Frage gestellt, welches Leben dir das Liebste gewesen ist, dieser drei? Das war vielleicht ein bisschen kryptisch und hat ein bisschen zu viel Raum gelassen. Aber ich habe auch von Rollen gesprochen, die du im Laufe der Jahre ausgefüllt hast. Und manche Rollen, die nimmt man ja vielleicht notgedrungen an, weil man ja so reinfällt, weil sie einem zufallen, weil man Geld braucht oder so. Du warst ja Redakteur, Journalist, Entwickler, Geschäftsführer, Dozent. Was würdest du sagen, welche Rolle trifft am ehesten auf deine ganz persönliche Leidenschaft zu? Wo steckt am meisten Herzblut dahinter?
Ich habe ja, wenn es etwas zu tun gab, egal wo, dann habe ich immer die Hand gehoben und gesagt, okay, wenn es keiner macht, dann mache ich das irgendwie, auch wenn ich es nicht konnte oder wollte, wie auch immer. Also im Prinzip, ich habe mich nie für Arbeit gedrückt, sondern so kam ich zu den verschiedensten Sachen, zu den verschiedensten Jobs, und weil ich es mir dann selber beigebracht habe, wie auch immer. Aber eines, glaube ich, kann ich schon sagen. Also ich war ja CEO von Computec und von anderen Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern, oder war bei Marquardt Media für das ganze Europageschäft verantwortlich, in Polen, Ungarn, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und eines kann ich definitiv sagen, am meisten Spaß macht es mir, wenn ich wirklich wie heißt so schön, hands-on bin an einem Produkt. Also wenn ich wirklich hier, ich habe heute da was nach Wolfsburg geschickt, wo ich hands-on wirklich mit den Entwicklern arbeite an einem Produkt, ja, an einem Spiel. Mhm. Und dann, das mag ich wirklich am allerliebsten, wenn man wirklich aktiv, kreativ ist und nicht irgendwie nur ein bisschen dirigiert und sagt, mach mal einfach. Also wenn es darum geht, will ich jetzt Manager sein, der überwacht, wie die Zahlen sich entwickeln, dann immer Impulse gibt, dann die bestimmten Chefredakteure, Geschäftsleiter und Bereichsleiter und Co. und sagt, da müsst ihr was tun. Und da muss ich tatsächlich sagen, am meisten Spaß macht es mir tatsächlich, wenn ich an etwas arbeite, das man dann auch sieht, wo man sagt, hey, schau mal, diese App, dieses Spiel, diese Streaming-App, diese Konferenz, das ist von mir oder da habe ich mitgearbeitet. Also tatsächlich wirklich hands-on mit einem Team dran zu arbeiten, das ist, glaube ich, etwas, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Das Interessante ist ja tatsächlich, dass jemand mal nicht mich unbedingt haben wollte, weil der hatte gedacht, aufgrund meiner Vergangenheit, dass ich eigentlich eher so oben drüber schwebe und nur ein bisschen so Input gebe, so, es gibt ja solche, die lassen sich 10 Sachen hinlegen und sagen, das da weg, sondern und dann warten sie. Und ich bin ja doch, will aber sehr involviert sein, weil es mir einfach am meisten Spaß macht. Also eins mache ich nicht mehr, dass ich selbst programmiere, ja, also das nicht, aber ich habe jetzt bei meiner Firma auch ein paar junge Entwickler, auch Werkstudenten, und das macht mir einfach super Spaß. Da haben wir gerade heute Morgen angefangen um 7 Uhr. Also jetzt musste unbedingt noch um 12 Uhr rausgehen. Da haben wir 5-mal ein neues Bild gemacht, daran gearbeitet. Also das tatsächlich wirklich aktiv mit zu entscheiden, was macht man da in einem Team. Das ist wichtig. Das glaube ich auch noch wichtig. Weil die Leute auch denken, ich mache dann alles, gebe dann alles vor und habe da das Buch im Kopf und sonst was. Nein, gute Sachen entstehen in einem Team, wo mehrere Leute sind und wo man dann Impulse bekommt und dann gemeinsam eine Sache entwickelt. Natürlich muss einer, sage ich mal, den
Hut aufhaben?
Ja, einer muss den Hut aufhaben und dafür sorgen, dass etwas pünktlich fertig wird, ja, und nicht irgendwann, weil das ist schon wichtig in dieser Welt, wo man sagt, man muss schon irgendwie auch Grenzen haben. Und einer muss auch entscheiden, pass auf, wir können nicht ewig da entscheiden oder ewig warten. Aber am Ende ist es aber wichtig, glaube ich, dass man zusammen was macht, und das ist tatsächlich das Schöne, weil ich meine, ich fühle mich ja im Kopf immer noch genauso wie bei meinem ersten C64-Spiel. Und jetzt bin ich aber 55 tatsächlich. Und da weiß ich, da haben dann ein paar Leute haben dann ein bisschen Respekt. Auch die Werkstudenten, die ich jetzt eingestellt hatte, da Ende letzten Jahres bei meiner Firma, die dann am Anfang so, oh, und dann, oh. Aber dann, wenn man da mal anfängt, hier Discord und Co. kommuniziert und macht und tut, dann ist man genau so mit drinnen. Ja, da spielt es keine Rolle, dass der eine 21 ist und der andere 55. Also keine große Rolle. Es ist tatsächlich, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man da, also für mich persönlich muss ich sagen, ich finde es nämlich toll, weil es ja wirklich Spaß macht und dort kommen dann auch noch bessere Ideen. Deshalb finde ich immer das Beste ist, man hat selber eine Idee und hat auch den Mut, das zu machen, aber es kommt dann noch jemand und der sagt, ich habe da noch eine bessere Idee.
Ja, oder deine Idee wird nochmal, ich sag mal, aufgewertet. Das, was du gesagt hast mit dem im Team arbeiten. Ich merke das immer wieder, wenn wir hier für einen Podcast, zwei sind ja aktuell leider ein bisschen zurückgetreten aus privaten Gründen, aber wenn wir halt uns zusammensetzen und zusammen brainstormen, wenn wir einfach zusammen am Podcast arbeiten, das ist immer etwas, was mir ganz besonders viel Spaß macht, wo ich merke, da kommt der beste Output raus. Also da kommen Ideen zusammen, weil man sich halt auch gegenseitig die Bälle zuspielt. Und das finde ich super.
Ja, definitiv. Und auch bei uns ist es ja dann am Ende so, man kann noch so lange brainstormen und noch eine Version und noch eine Version und noch eine Version entwickeln. Irgendwann braucht es dann den Punkt, wo jemand sagt, so machen wir's.
Ja.
Und das ist ja ganz ähnlich eigentlich. Aber ich habe mir das auch schon fast so ein bisschen gedacht, dass du jemand bist, der gerne Dinge erschafft, der kreativ ist. Das kann man ja auch sehen. Ich glaube, deine erste Rolle als Entwickler, ne, also die ersten Spiele, die du veröffentlicht hast, da steckt ja viel Kreativität drin auf verschiedenen Ebenen. Und dann auch dein weiterer Werdegang in Redaktionen, wo man ja auch tatsächlich nicht alleine sitzt, sondern mit vielen anderen Menschen, die einen inspirieren und die man um sich herum hat. Bis hin zuletzt in deiner Dozentenrolle, wo man ja auch wieder mit vielen Menschen zusammen ist. Ja. Wo man sein Wissen, seine Erfahrung dann weitergeben kann. Das ist natürlich ja etwas sehr, sehr Tolles. Ich hatte dazu einen Gedanken oder eine Frage. Du hast gerade einmal von Werkstudenten gesprochen, aber auch in deiner Dozententätigkeit nehme ich an, bist ja viel mit jungen Leuten zusammen. Ich nehme an, die sind zu Anfang 20, würde ich mal so überschlagen. Was können die denn mit diesen alten Geschichten aus der Pionierzeit anfangen? Haben die das noch im Blick, wenn du da von Dingen erzählst, die du erlebt hast, von Namen, von Spielen, von Systemen, oder ist das für die völliges Neuland?
Also tatsächlich habe ich mir immer gedacht, das ist doch völlig uninteressant eigentlich. Wirklich gedacht, wen interessiert das? Das hat ja nichts mit heute zu tun. Und musste dann aber feststellen, dass das für die Studenten und Schüler unglaublich spannend ist, weil es so weit weg ist, dass sie das überhaupt noch nie gehört haben und auch mitbekommen haben. Und dass sie dann einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie hat man damals auf dem C64 entwickelt, wie sind Sachen so entstanden, auch Firmen entstanden und sonst was. Wie habe ich mit Chris Hülsbeck zum Beispiel auch angefangen zusammenzuarbeiten, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und dass das dann für die eigentlich so ist, wie ein, ich sag mal so, wenn man einen Film sich anschaut, dass man da Sachen sieht, die man noch nie gesehen hat, wo man dann irgendwie fasziniert und denkt, wow, das ist irgendwie cool. So kommt es mir vor, dass das für die so unterhaltsam ist, weil ich habe nämlich immer gedacht, komm, das will doch keiner hören. Bis ich gemerkt habe, nee, das finden die eigentlich interessant. Ich habe das Buch ja bewusst nicht im Eigenverlag gemacht, einfach runtergeschrieben und gesagt, ich mache das jetzt einfach. Sondern mich haben ja Leute dazu ermutigt und Leute, die Ahnung haben in dem Metier, haben gesagt, das ist spannend, das ist interessant. Und auch das Feedback, das ich tatsächlich auf das Buch bekomme von den Leuten, die es gelesen haben, ist tatsächlich auch sehr, sehr fröhlich. Also ich habe Gott sei Dank noch keinen einzigen erlebt, das ist halt so ein Scheißdreck, das braucht kein Mensch, sondern und tatsächlich, und es hat sich Gott sei Dank auch keiner beleidigt gefühlt und keiner schlecht behandelt gefühlt von den Weggefährten. Das war auch ein bisschen meine Sorge, weil ich will ja niemanden da an den Pranger stellen. Ich wollte ja da keine Skandale in die Welt posaunen. Naja, und so ist es ja eine ganz gute Mischung, wo ich sage, weil Leute kennen die Amiga Games oder kennen die PlayStation Zone oder kennen Danger Freak, und dass die ein bisschen mehr so Hintergrund erfahren, wie war das denn tatsächlich, wie kam es denn zu einer Amiga Games zum Beispiel. Und das andere war noch die Idee, die der René ja hatte mit den Gastautoren, sollte die Gefahr bestehen, dass es irgendwie alles nur aus einer Perspektive ist, ja, wo man sagt, ja, alles von Hans seiner Perspektive kommen. Der Hater würden sagen, der hat eh seine eigene Sicht und kannst eh vergessen. Und dann kann man dann zumindest sagen, kann ja sein, ja, man hat ja nur seine eigene Perspektive. Und ja. Dass man sich da manchmal Sachen schön denkt, kann schon sein. Ich meine, ich glaube, so muss man als Mensch auch gestrickt sein, weil sonst wirst du auch irgendwann wahnsinnig. Und dann war eben die Idee dran, so alte Weggefährten zu fragen, die halt auch tatsächlich wirklich einen legendären Namen haben, also ein David Perry oder sowas oder Tommy Tallarico, zu sagen, komm, schreibt doch ihr mal eure Geschichte auf. Weil einige haben ja tatsächlich über uns geschrieben, sage ich mal, und andere haben quasi die eigene Geschichte auch erzählt. Und das war dann zumindest so da hatte man die Garantie, dass das Buch am Ende des Tages doch ausgewogen ist und spannend ist und abwechslungsreich, weil es nicht nur meine kleine Welt aus Deutschland, aus deutscher Sicht eben hat, sondern auch eben andere Perspektiven. Und das war ja tatsächlich, ich sag mal, mich hat es ja gefreut mit den Gastautoren, weil ich habe ja dann die angefragt, dann ab Februar, nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte. Und tatsächlich haben alle gesagt, ja, sie machen da mit. Das hat mich tatsächlich echt gefreut, weil manchmal ist es ja so, wenn man zusammenarbeitet über viele Jahre oder Jahrzehnte, es macht ja nicht immer Spaß. Ja, da gibt's ja auch mal Streit und Meinungsverschiedenheiten und sonstiges. Und manche Wege trennen sich dann auch, und weil das Leben halt einfach so ist. Und wenn man dann doch zurückkommt und sagt, Mensch, hier willst du was schreiben, dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass der eine oder andere sagt, cool, nee, dann lass mal, ich mit dir will ich nicht. Weil man hat ja nicht immer nur angenehme Zeiten. Weil, sag mal so, wenn du im Verlagsgeschäft warst, du hast Zeiten erlebt, wo sich die Auflagen halt einfach halbiert haben. Ja, das ist dann nicht angenehm. Oder andere Geschichten. Und das hat mich dann persönlich gefreut, dass wirklich alle, die ich angefragt hatte, bis auf einen, der will nämlich nicht mehr in der Öffentlichkeit sein. Also wo ich sage, er will nicht, dass der Name da gehandelt wird.
Das war bestimmt Rainer Rossfeld, oder?
Nein, Rainer Rossfeld war es nicht. Ich habe den Rossi habe ich tatsächlich auch gar nicht mal gefragt, aber es wäre mal eine gute Idee. Genau, der wäre.
Den kannst du dann im zweiten Teil extra leben.
Genau, ich mache mir genau, wenn es eine aktualisierte Neuauflage gibt mit den Geschichten ab 2025, da kommt dann der Rossi mit rein.
Continue heißt es dann.
Genau, das wäre dann Continue, stimmt. Ja. Und das wäre in der Tat was. Aber das war eben auch schön, dass da wirklich alle gesagt haben, oh ja, mache ich doch gerne. Und da habe ich gedacht, so, wow, cool. Also, weil dann denkt man sich zumindest, Da war ich doch nicht groß, so ein großes Arschloch. Muss man ehrlich sein. Weil das Problem ist ein bisschen, wenn man bestimmte Positionen hat, dann muss man bestimmte Entscheidungen manchmal treffen, die nicht allen gefallen. Und dann hat man Wettbewerber, die leiden müssen. Also insofern, es ist dann nicht einfach, dass man everybody's darling ist. Das funktioniert dann leider nicht. Und wenn man es nämlich ist, dann hat man wahrscheinlich versagt irgendwie. Das war auch so leider in dieser Welt.
Naja. Das hält sich wahrscheinlich oder muss sich wahrscheinlich irgendwie die Waage halten. Ja, aber das ist natürlich wirklich toll mit den Gastbeiträgen. Ist immer so, wenn ich jemandem von Hans Ippisch erzähle und der deinen Namen vielleicht nicht auf dem Zettel hat, dann sage ich auch mal, ja, Hans kennt Gott und die Welt. Also Hans kennt einfach jeden. Und wenn du Geschichten erzählst, dann passiert da ja sehr, sehr viel Name-Dropping. Also es fallen unheimlich viele Namen, von denen mindestens einer bekannt ist oder jedem bekannt sein sollte. Einige haben wir jetzt ja heute schon gehört. Chris Hülsbeck zum Beispiel. Ich glaube, das ist so der strahlendste Name so nach draußen, den man.
Sagen wir aus deutscher Sicht, ja. Wir haben für das deutsche Publikum ist es tatsächlich, ja.
Und zufälligerweise hast du ja auch ein paar O-Töne eingesammelt, für unsere Aufnahmen hier heute. Und vielleicht lassen wir auch den Chris mal zu Wort kommen und hören uns mal an, was er gesagt hat.
Hallo, der Chris Hülsbeck hier. Und ich lese jetzt einen Ausschnitt aus meinem Beitrag zum Buch von Hans Ippisch, Drei Leben für Games. Soldier als Karrieresprungbrett. Es war Herbst 1986, als ich zum ersten Mal den Namen Hans Ippisch hörte. Ich hatte Marc-Alexander Ulrich, den Boss von Rainbow Arts, angerufen und ihm ein paar C64-Musikstücke übers Telefon vorgespielt. Die Vorgeschichte war, dass ich Anfang des Jahres einen Musikwettbewerb für C64-Musik im Markt- und Technikmagazin 64er gewonnen hatte und im Sommer meinen ersten Musik- und Soundeditor namens Sound Monitor programmierte. Dank dieser ersten Erfolge konnte ich mir einen Amiga-Computer kaufen. Aber ich dachte, dass da noch mehr rauszuholen wäre und habe einfach ganz frech diverse Spielefirmen angerufen, um zu schauen, ob ich bezahlte Projekte bekommen könnte. Marc Ulrich war begeistert von dem, was er übers Telefon hörte und bot mir sofort eine Festanstellung als Spielekomponist und Soundprogrammierer in seiner Firma in Gütersloh an. Das Problem war, dass ich noch zur Schule ging, damals in die 12. Klasse am Gymnasium. Es dauerte noch ein paar Monate, bis ich dann doch den Sprung gewagt habe und ich fragte erstmal nach freiberuflicher Arbeit. Da sagte er, ich glaube, wir haben da ein Projekt für dich. Es ging um ein Spiel eines externen Entwicklers. Und es nannte sich Soldier. Er gab mir noch ein paar Eckdaten, wir einigten uns auf 3 Musikstücke und ein Budget von fast 1000 Mark. Dann gab er mir die Adresse, an die ich die Diskette mit den fertigen Stücken schicken sollte. Ein gewisser Hans Ippisch, irgendwo im tiefsten Bayern. Musik für ein Spiel mit Soldaten. Ich hatte zuerst keine Ahnung, was ich da machen sollte. Also komponierte ich einfach unbekümmert drauf los. Mit ein paar ernst klingenden Synthi-Sounds im Intro startete ich. Doch dann wurde die Musik etwas lockerer und ich entwickelte ein paar eingängige Melodien. Ich hatte ja nur eine grobe Beschreibung vom Konzept und habe das Spiel selbst nicht sehen können, bevor die Musik fertig werden sollte. Am Ende waren Marc Ulrich und Hans Ippisch aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Nach der Veröffentlichung wurde das Spiel leider sofort von der BPS, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, indiziert. Aus heutiger Sicht erscheint das ziemlich lachhaft, wenn man sich das Spiel objektiv anschaut. Ich war natürlich enttäuscht, weil es mein erstes kommerzielles Projekt in dieser Branche war. Es gab dann aber noch viele weitere Projekte mit Hans, zum Beispiel nach Soldier die C64-Portierung des Atari ST-Spiels Bad Cat. Das wurde ohne Hans verschulden. Er war ja nicht für das Game Design verantwortlich, eines der schlechtesten Spiele von Rainbow Arts. Die Musik hatte aber eine tolle Innovation. Es war eines der ersten Stücke mit einer Sampling-Technologie, die ich im Sommer 1986 entwickelt hatte. Das kam sehr gut an und die Fans hörten bis zu 5 Stimmen oder Soundkanäle gleichzeitig, wobei der C64 SID-Chip normalerweise nur 3 Stimmen spielen kann. Allerdings war es das nächste Projekt von Hans, das mich wirklich beeindruckte. Danger Freak, ein Spiel, in dem man die Rolle eines Hollywood-Stuntman übernahm. Vor allem eine Sequenz, bei der man einen Jetski übers Wasser steuern muss, war sehr cool und visuell spannend. Bei der Musik habe ich neben Samples noch ein paar neue Techniken entwickelt und der Soundtrack hat auch von den Fans sehr gutes Feedback erhalten. Auch nach der Rainbow Arts Zeit sind Hans und ich immer in Kontakt geblieben. Wir sind uns regelmäßig auf Messen und anderen Veranstaltungen über den Weg gelaufen und haben oft über die alten Zeiten geplauscht. In den letzten Jahren haben wir wieder an Spielprojekten zusammengearbeitet. Unter anderem für die 40-jährige Jubiläumsversion von Boulder Dash, einem meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem C64 damals. Nachdem ich 1998 in die USA ausgewandert war, um mit Factor 5 und LucasArts an Star Wars Spielen zu arbeiten, bin ich inzwischen in Arizona aufgeschlagen und baue derzeit auf einem kleinen Stück Land ein Off-Grid-Haus. Ich bin aber dank Internet und jährlichen Reisen zur Gamescom und anderen Veranstaltungen immer noch mit Deutschland und vor allem mit Hans Ippisch verbunden und freue mich auf viele weitere gemeinsame Projekte.
Ja, danke Chris Hülsbeck. Da hat er ja ein paar Dinge verraten. Da hast du ja echt Pionierarbeit geleistet mit deinem Soldier damals. Wa?
Ja, und Tobi, du hast jetzt auch gerade so vollmundig, Entschuldigung, da muss ich jetzt mal einhaken, du hast gerade so vollmundig gesagt, dass wir nicht spoilern werden. Haben wir auch nicht. Aber Chris Hülsbeck hat gespoilert. Aber
das stimmt.
Ihm verzeihen wir das, oder?
Ich kann kurz verraten, dass wir die Einspieler vorher gar nicht gehört haben. Also wir wussten nicht, was kommt. Das war für uns auch eine Überraschung.
Ja, ist ja auch wirklich, finde ich auch in Ordnung, mal die Geschichte von Chris und mir. Ich glaube, wir wollen ja auch, dass dieser Podcast wirklich spannend ist. Und machen wir das gleiche Konzept, ja. Es soll ja nicht nur ich zu Wort kommen. Lass doch mal ein paar interessante Worte, Menschen zu Wort kommen. Und aber die Geschichte zwischen Chris und mir ist tatsächlich sehr bemerkenswert. Und das ist immer wieder faszinierend, weil wenn uns das nämlich jemand 1986 gesagt hätte, pass mal auf, 40, in 40 Jahren seid ihr dann im Januar 2026 in einem Podcast und erzählt über eure Karriere, Laufbahn in der Spieleindustrie, wo ihr immer noch seid. Oh, und du lebst in Amerika mit deiner Frau hier in Arizona, du bist in Bayern, in Franken mit Familie und Kinder und dann hätten wir beide gesagt, wow, wie toll wäre das? Wo müssen wir unterschreiben, damit es so kommt? Und es ist aber in der Tat so, mit Chris und mir, ist ja jetzt tatsächlich das Schöne jetzt wieder in dem Videocall-Zeitalter und WhatsApp und Co. Und ich sehe ja genauso nah wie sonst auch, ob der jetzt in Nürnberg sitzt oder in Arizona, ist am Ende egal. Es ist nur die Zeitzone, macht es ein bisschen schwierig. Aber ansonsten habe ich mit Chris eigentlich wieder mehr zu tun als früher. Man sieht sich einfach und man kennt sich einfach. Und das Schöne ist wirklich mit Chris, es ist immer angenehm mit ihm. Ja, Chris ist so ein herzensguter Mensch. Der wurde auch oft ausgenutzt und über den Tisch gezogen von irgendwelchen Spieleentwicklern. Und Chris war einfach nur glücklich, wenn er die Musik machen konnte und davon leben kann. Hat sich bis heute nicht geändert. Und er ist so ein herzensguter Mensch. Und immer wenn ich die Möglichkeit habe, mit ihm was zu machen, dann mache ich das auch. Und auch das, was ich heute gerade weggeschickt habe, da ist so ein großes Titelmenü und die Musik ist auch von Chris zum Beispiel da drin.
Ah, cool.
Ja, also insofern, das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Ich sag mal so, unsere Reise hat 1986 begonnen, die gemeinsame Reise. Er ist nun wirklich für mich eine Legende und hat auch an Star Wars Spielen gearbeitet und sonstiges. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass bei meinem ersten Spiel Musik von ihm dabei war. Ich erzähle immer zu meinem Spiel, was ist eigentlich die Besonderheit? Und ich sag mal, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, es war nicht gut, mein erstes Spiel. Ja? Muss man einfach sagen, es war nicht gut. Also nicht alles war gut. Es wurde indiziert. Das ist eine Geschichte, die kann man immer gut erzählen. Das erste Spiel aus Deutschland, das indiziert worden ist, das ist immer für einen guten Opener, für einen Lacher immer gut. So, mein eigenes Spiel durfte ich nicht kaufen. Und die zweite Geschichte ist, Chris Hülsbeck hat die Musik gemacht. Die Musik von Chris, die Soldier-Ding, die habe ich noch heute bei mir hier in der Playlist drin, weil ich die gerne höre, die Musik wirklich, ich höre sie bis heute gerne. Und das sind die beiden bemerkenswerten Sachen, wo man sagt, Mensch, unsere Reise hat zusammen begonnen und hat uns verbunden. Ich für meinen Teil würde sagen, er hat natürlich wesentlich mehr und beeindruckende Sachen geleistet, auch mit Turrican und Co. rein als Spieleentwickler, als ich es je geleistet habe. Ich würde es mal so sagen, es gibt nicht so viele Menschen, die ich länger kenne als Chris. Außer jetzt aber die Familie. Wenn ich jetzt so zurückdenke, wo man sagt, wen kenne ich für 40 Jahre und habe mit ihm noch Kontakt?
Genau, das ist der Punkt, ne? Dass man auch noch so regelmäßig Kontakt hat heutzutage, ja. Das ist schon sehr wertvoll.
Das ist ja schon eine tolle, tolle Geschichte einfach und wo ich auch wirklich sehr dankbar bin. Und ja.
Ja.
Hans, du hast es gerade schon gesagt, beziehungsweise auch der Chris hat es gerade schon gesagt und mir ist da vorhin was aufgefallen. Tobi hat ein paar Sachen aufgeschrieben und da habe ich dann gelesen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das vorher wusste, dass Soldier das erste Spiel ist, das in Deutschland indiziert wurde.
Das erste Spiel von einem deutschen Entwickler.
Ah, okay. Bist du darauf stolz?
Im positiven Sinne.
Also aus heutiger Sicht natürlich damals, das war natürlich wahrscheinlich schrecklich, ne? Also dein Spiel konnte nicht verkauft werden. Aber wenn du so zurückblickst, so aus heutiger Sicht, denkst du dann, ja, okay, ist völlig lächerlich, aber irgendwie schon ganz cool. Also wie siehst du das heute?
Also grundsätzlich kann ich immer den Tipp geben, man muss versuchen, die Sachen positiv zu sehen. Weil wenn man immer alles negativ sieht, dann bringt es einem ja auch nicht weiter. Also eins habe ich gelernt, auch in schlechten Sachen was Positives zu sehen. Und Soldier ist so ein typisches Beispiel aus meiner Sicht. Damals war das tatsächlich echt eine Katastrophe, weil nach den 800, doch was 70 Einheiten, war quasi, das war ein Verkaufsstopp. Damals konnte man ja nicht mit Altersnachweis und der Ladentige, nein, es hat keiner mehr verkauft. Es gab ja nur, sage ich mal, die Karstadts und Co., wo man kaufen konnte. Mhm. Aber so, also rein finanziell war es ein Desaster, war eine Katastrophe für mich und ich habe das auch gar nicht überrissen eigentlich und habe dann aber auch, und wenn man so guckt, da ist ja in meinem Buch ist auch so eine Liste drin an Spielen, die ich dann gemacht habe und Medienprodukten, es bestand nie wieder die geringste Gefahr, dass ein Produkt von mir indiziert wird. weil ich einfach gesagt, nee, also ich will nicht, dass irgendwie ich nichts verdienen kann damit. Ja, also ich war ja nie ein Fan von Sachen wie Doom oder Mortal Kombat und was weiß ich und Quake, war ich nie ein großer Fan und The Soldier ist ja auch überhaupt nicht brutal, sondern mir ging es ja nie um Brutalität an sich, war es ja auch nicht. Und also insofern muss ich dann sagen, es hat mich damals furchtbar geärgert und hat dafür gesorgt, dass ich eher in Richtung Familienunterhaltung eher gegangen bin, immer als brutale Sachen. So, und jetzt natürlich auf der anderen Seite ist es irgendwie cool, weil ich habe da ein Thema gefunden, das quasi, ja, jemand anders kann das nicht behaupten, dass er das erste indizierte Spiel aus Deutschland gemacht hat.
Ja, eben.
Und auch noch 16 Jahre alt war, hätte es sich selber nicht kaufen dürfen. Also insofern ist es dann doch, wo ich sage, ach ja, eigentlich ist es ganz cool, so dass wir jetzt 40 Jahre später noch drüber reden. Also insofern, wenn, muss man jetzt mal ehrlich sagen, wenn nicht das Spiel initiiert worden wäre und nicht Chris Hülsbeck die Musik gemacht hätte, dann würde Soldier, das da hinter mir steht, kein Schwein würde es in den geringsten interessieren. Maximal mich, weil ich das mit Maschinensprachmonitor programmiert habe und der Holger Flöttmann findet es bis heute unglaublich, wie ich das gemacht habe, der Gründer von Ascaron und Talion. Aber sonst würde es niemanden interessieren. Und man sagt, ASM zu Recht nicht gut bewertet, aber es wird niemanden interessieren. Also insofern, die Indizierung war doch was Schönes und Chris Hülsbeck, diese Kombination. Und hat er am Ende dann doch was gehört, das hat er doch meinen Ehrgeiz auch angestachelt. Sagt, ich kann das eigentlich besser. Dann hatte ich eben dieses Zwischenprojekt Bad Cat mit Matthias Sykosch. Da hat mich der Marc Ulrich gefragt von Rainbow Arts, ob ich da helfen kann. Zwei Levels machen, habe ich ein bisschen Geld bekommen. Aber hab da mein nächstes Spiel, das Danger Freak. Erstens hatte ich dann bessere Möglichkeiten, weil ich hatte dann einen Assembler. Ich hatte ja auch Chris wollte wieder die Musik machen und dann war es ja tatsächlich auch so, das Stranger Freak hat ja dann auch Awards bekommen und hat sich auch gut verkauft und hat auch gute Wertungen bekommen und das war ja dann tatsächlich die Fortsetzung. Aber Ausgangspunkt war tatsächlich einfach dieses Soldier und initiiert und also insofern ist Soldier eine schöne Geschichte, ja. Also ich habe damit nichts verdient. Floppy-Laufwerk habe ich bekommen, ja, das war es aber dann auch. die Abrechnung zu Soldier ist ja drin, da bin ich heute noch in den Miesen bei Rainbow Arts.
Naja, hey, kommt, als unsere Fußballfrauen das erste Mal Weltmeister geworden sind, haben sie ein Kaffeeservice bekommen. Also Floppy-Laufwerk, komm.
Stimmt, aber ich bin da quasi immer noch in den roten Zahlen, weil ich muss ja quasi den Sound für Chris Hülsbeck musste ich ja auch quasi finanzieren, was mir damals gar nicht klar war. Hier ist die Abrechnung, da bin ich ja irgendwie minus 1272 Euro. Mark, ja. Muss ich...
Echt? Du hast die noch?
Nein, in meinem Buch ist die Abrechnung drin. Ach so, tatsächlich. Okay. Da ist die Abrechnung drin, wo man dann sieht, wie viele sind verkauft worden. Und dann ist hier die Vorleistung von Rainbow Arts, die sind auch noch die 2438 Euro Vorleistung. Da war unter anderem die Musik dabei und wahrscheinlich das Sloppy-Laufwerk oder sonst irgendwas. Aber wie auch immer, die Abrechnung ist damit drin. Ich habe ja schön brav einen Ordner gehabt und dieser Ordner, der wurde dann letztes Jahr auch ausgegraben und mal geguckt, was habe ich denn da alles drin? Was könnte da spannend sein? Der war ja ewig lange in meinem Kinderzimmer gestanden, bei meinen Eltern in Richtnachmünd. Und den hat mir mein Papa dann irgendwann mal vorbeigebracht.
Geil.
Und dann habe ich ihn irgendwann, ja, tatsächlich für dieses Buch war es dann so, ach, da schaue ich doch mal rein. Und dieser Ordner hat mir dann doch durchaus geholfen, so ein bisschen so, Historie aufzuarbeiten, sage ich mal.
Ah, okay, das wollte ich nämlich vorhin auch schon mal fragen. Diese ganzen Scans, die du da in dem Buch mit drin hast, hast du die aufbewahrt? Wie sucht man sowas nach den vielen Jahren zusammen? Findet man sowas wieder?
Ja, ich hatte tatsächlich, also ich war schon immer ein Mensch, ich habe schon immer Ordner angelegt und Sachen gesammelt. Ja. Also insofern war ich immer so ein Sammler, ein ordentlicher Mensch und habe das dann fein säuberlich abgeheftet, auch Notizen und sonst was. Und das war da drin und war dann natürlich jetzt für das Buch sehr, sehr hilfreich. Wobei ich das damals sicherlich nicht wusste, heb das mal auf, weil du schreibst 2025 ein Buch. Das hätte ich mir gesagt, ja, ja, klar.
Ja, guck mal, darum sind meine Schränke auch so voll mit diesen ganzen alten Sachen, weil es könnte ja sein, dass ich 2035 mein Buch schreibe oder so. Wer weiß.
Natürlich, und dann ist ja aber tatsächlich so, ich sage mir, es ergeben sich Sachen im Leben, man weiß nicht warum und irgendwann weiß man dann warum. So, und insofern hat es sich gelohnt, die Sachen aufzuheben. Es war ja auch nur ein Ordner, sage ich mal. Ich habe ja jetzt nicht einen Dachboden voll mit Krempel. Das war dieser Ordner in dem Fall. Und gut, es, hier oben steht auch die Box mit den ganzen Sicherheitskopien. Ja. Die steht da oben, die sehe ich von hier aus. Das ist nämlich da
gut aufheben.
Ja, genau, da kommt dann das nächste Buch. Aber wobei die Disketten, das ist erstaunlich übrigens, die funktionieren alle noch.
Echt?
Die funktionieren noch, das ist ganz erstaunlich eigentlich. Während
aber das ist gut zu wissen.
CDs ihren Geist aufgegeben haben, so für Mega-CD zum Beispiel, wo die CDs nicht mehr gehen.
Ich frage mich das immer, ob das wirklich so ist. Man hört ja immer viel, dass die nach einigen Jahren dann irgendwie nicht mehr funktionieren und ich kaufe mir ja selber hin und wieder alte Amiga-Spiele, Boxen und ich habe keine Ahnung, ob die Spiele funktionieren, weil ich keines von denen jemals ausprobiert habe. Die stehen einfach nur im Schrank, aber na gut, da bin ich ja ganz zuversichtlich, dass ich die vielleicht auch irgendwann nochmal reinschmeißen kann. Du hast gerade so ein bisschen erzählt und ich habe es eben ja auch schon gesagt, wenn Hans erzählt, dann werden Namen gedroppt, eben war es der Holger Flöttmann. Du hast also wirklich sehr, sehr viele bekannte Personen, Persönlichkeit getroffen im Laufe der Jahre. Sicher waren vieles Treffen, die ja geschäftlich waren, wo es gar nicht so viel zu berichten gibt, die eher zufällig passiert sind. Aber wenn du so zurückblickst, gab es eine Situation oder ein Treffen, das dir besonders einprägsam in Erinnerung geblieben ist? Irgendwas Verrücktes oder Skurriles oder Schönes?
Ach, ich glaube, man merkt sich ja die guten Sachen, die negativen eigentlich nicht. Mein Gott, es sind ein paar schöne Bilder, sind da drinnen, auch im Buch, wo man Leute, wie im Factor 5 zum Beispiel, oder ich bin auch auf dem Kamel zum Beispiel. Naja, eigentlich würde ich da nichts Besonderes rausheben wollen, weil es gab so viele tolle Momente eigentlich und wo mir jetzt nichts einfallen würde, weil alleine auch mit den Gastautoren, wenn man da die Namen auch durchschaut, wo ich sage, ich bin da für jeden dankbar, da ist alles quasi gleich, weiß ich nicht, das ist eigentlich immer, ich bin dankbar generell für diese Zeit. Also insofern, natürlich kann man sich jetzt an Momente erleben, wo finstere Momente, sage ich mal, ja, wo bestimmte Sachen passiert sind, wo man dann weiß, oh, das ist jetzt nicht gut, wo jemand gestorben ist zum Beispiel. Und das ist eher, ich sag mal, zum Beispiel muss ich erwähnen, Thorsten Schammert hat, mit dem habe ich bei Computec angefangen, wir waren unterwegs immer in Deutschland, er war der Anzeigenverkäufer und ich der Redakteur, wir waren immer unterwegs und er ist dann viel zu jung von uns gegangen und solche Sachen, da könnte ich jetzt mehrere aufzählen, ich sag mal so, man wird ja nicht jünger, er hat auch nicht unbedingt gesund gelebt, viele von denen. Das ist dann eher, was man sich eher auch erinnert. Allerdings will ich das auch gar nicht ausbreiten, wo ich sage, so ist das Leben. Und also insofern bin ich dann eher positiv und dankbar und sage, dass man Sachen zusammen erlebt hat. Und da würde ich ja gar nichts rausheben wollen, weil da kann sich jeder eigentlich dran erinnern. Das sieht man ja auch, wenn so eine auf einer Gamescom zum Beispiel, auch auf einer Amiga-Messe, wo man Leute trifft, mit denen man sich seit 20, 30 Jahren immer wieder trifft bei bestimmten Gelegenheiten, wo man dann einfach das ist doch eigentlich nur toll und auch wenn wir mal die echte harte Wettbewerber waren, wo man wirklich um Marktanteile gekämpft hat und wo es eigentlich, sagen wir so, auf Geschäftsebene schon sehr hart zur Sache ging. Am Ende des Tages hat jeder versucht, seinen Job zu machen und wenn man sich dann jetzt heute sieht, wo man dann sagt, hey, das ist doch eigentlich toll, wir sitzen alle im gleichen Boot eigentlich und das ist immer eine Sache, so negative Erlebnisse, die einem kommen zum Beispiel. Ich habe ja im Buch, habe ich ja über die Nasty Zone Affäre auch geschrieben, wo ich aus heutiger Sicht sage, wenn ich gewusst hätte, das, was ich damals da gemacht habe, dass das so viel Energie kostet und Nachwirkungen. Also um es kurz zu machen, es war so, es gab ein Magazin, das hat nachweislich immer abgeschrieben bei mir bei der Enson, aber gleichzeitig über die Enson lustig gemacht. Und dann habe ich da was gemacht, mit dem ich beweisen konnte, dass sie bei Enson abschreiben. Das war alles. Das war einfach, man konnte es nicht bestreiten, die haben abgeschrieben, Ende. Das habe ich enthüllt, dass sie N sollen lesen und das war es dann auch. So, einfach, das war ein bisschen, ich sag, die können sich doch nicht im Menschen sich lustig machen. Und naja, auf alle Fälle hat es so viele Hater angezogen da draußen, die sagen, ich lüge und sonst irgendwie was. Und manche Menschen verbinden mich mit diesem Nasty Sound, die sagen, ah, ich war böse.
Okay.
Ich war nicht böse, das andere Magazin ist ein halbes Jahr später eingestellt worden, die Auflage war ruiniert, der Ruf war ruiniert und so weiter. Der Redakteur, der es geschrieben hat, der ist dann bei Computerbildspiele gelandet, war auch hingehört. Nein, das war jetzt böse, ist aber auch so gemein. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, wenn ich gewusst hätte, dass das so viel negative Energie mit sich bringt, negative Sachen, und zwar über Jahre oder Jahrzehnte sogar, dann hätte ich gesagt, komm, ja, mache es nicht, weil es lohnt sich nicht. Ich hatte auch keine böse Absicht, es war einfach nur mein, sage ich mal, Sportsgeist. Ich kann euch beweisen, dass ihr abschreibt. Und ich meine, dass die so dumm waren, das abzuschreiben und nicht verstanden haben, Nasty Zone, dieses Spiel, Nasty Zone unter unbestätigte Entwicklung erscheint am 17. April, ist mein Geburtstag übrigens, und ist ein Beat'em-up. Und die sagen sich, okay, das kündigen wir an. Wo ich sage, hallo, unbestätigte Spiele, Nasty Zone, in der Zeitschrift Endzone. 17. April 1998 erscheint das Spiel. Das ist mein Geburtstag eben. Und das schreiben die ab. Und man sagt, hallo, woher habt ihr das? Ja, das haben wir gelesen, recherchiert. Sagt, ja, wo? Es stand nur in Endzone und der Unbestätigte. Also, dass jemand so dumm sein könnte und das abzuhaben, habe ich mir nicht vorstellen können. Und dass es jemand aber da macht und sagt, hier, wir haben ein neues Beat'em'up, kommt, Nasty Zone, wissen wir exklusiv. Wo ich dann wirklich sage, so, hallo? Es gab ja damals Internet so noch nicht, ja, wo man 97, 98, gab es CompuServe und Co., aber man hat dann nicht irgendwie eine Datenbank. Das ist aber etwas, wo ich sage, also Soldier verfolgt mich seit 1986, sage ich, prima, wunderbar. Diese Nasty Zone-Affäre, auch weil das Endzone zum Erfolg gebracht hat und so weiter, würde ich dann trotzdem sagen, ach nee, das hätte ich bleiben lassen sollen, weil das bringt es nicht eigentlich. Und ja, und insofern ist es eher, sind es eher so negative Sachen, an die man sich erinnert, weil die andere Sache, es ist ja immer positiv und deswegen fallen dann so negative Sachen ja aus. Und die Welt der Hater, sage ich mal, das habe ich ja dann im späteren Leben nochmal festgestellt, aber das habe ich dann so 98, 99, da habe ich da zum ersten Mal ein Gespür dafür bekommen, diese Hater da draußen, die einfach keine positive Energie haben, denen geht es auch nicht um die Wahrheit, die wollen dich einfach nur fertig machen und runterziehen. Das habe ich zum ersten Mal kennengelernt, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht, das sind doch die Fakten, schaut euch doch das an. Ich lüge nicht und ich habe auch gar nicht übertrieben oder jemanden beleidigt, sondern ich sage einfach nur, die haben abgeschrieben, das war's, mehr habe ich nicht geschrieben. Ich habe nicht geschrieben, diese Schweine sind so blöd, sondern ich habe nur geschrieben, die haben Zeitschrift XYZ liest Endzone. Mehr habe ich nicht gemacht. Und da war diese Hater, da habe ich damals einen Vorgeschmack bekommen, eigentlich, was in der heutigen Welt eigentlich üblich ist, so Hater, die da draußen unterwegs sind. Und das habe ich dann sicher mal so, ja, so 20 Jahre später habe ich diese Haterwelle dann nochmal so gespürt. Das ist wirklich nur Hass. Da ist nichts Gutes dahinter. Die wollen dich nicht zum besseren Menschen machen. Die wollen auch nicht, dass du sagst, ja, es war ein Fehler, sondern die wollen nur Hass säen. Und das finde ich, das ist etwas, wo ich sage, so, ich verstehe, ich bin ja auch ein kritischer Mensch, ich habe was schlecht gemacht und wo ich sage, und belehren, das ist ja alles auch gut, wenn es berechtigt ist, alles gut. Aber manche Hater, denen geht es nicht darum, dich irgendwie zu belehren oder irgendwas auf irgendwas hinzuweisen, sondern die wollen dich nur einfach fertig machen. Und sei es mit Lügen und sonstigen, das ist völlig egal. Aber ich meine, das kennen wir heute ja auch auf höchster politischer Ebene, wo man versucht mit Lügen nochmal Lügen und Lügen und dann ist es ja gut und dann gibt es eine Zielgruppe, die findet es super und der Rest der Welt sagt sich so, was passiert da eigentlich? Also insofern.
Ja,
aber lass uns nicht abschweifen zu den Hatern.
Genau. Wir sind jetzt ja schon so ein bisschen gesprungen in der Historie und wir lassen jetzt auch mal die alten Geschichten in der Vergangenheit, haben genug zurückgeschaut, springen mal so ein bisschen im Buch ins Jahr 2022. Ist ja noch gar nicht so ewig lange her. Da hattest du mit Holoride zu tun. Du hast es gerade schon ein, zwei Mal erwähnt. Holoride, so ein immersives In-Car-Entertainment-System von oder für Audi gewesen. Was gibt's da zu erzählen? Das ist ja dann doch ein Feld, das sich ja schon so ein bisschen abhebt von dem, was du vorher gemacht hast.
Also ich meine, da gibt's jetzt zwei Gründe, wieso ich dort gelandet bin. Aber ich sag mal, VR war immer schon ein Thema für mich in der Industrie, ob das jetzt der Virtual Boy war von Nintendo oder auch die VR-Versuche von Sega zum Beispiel. Und ich wurde dann angesprochen, Ich habe das aber zuerst überhaupt nicht mitbekommen, über LinkedIn und auch über Messenger. Von einer Person habe ich das aber gar nicht mitbekommen. Und aber dann zum späteren Zeitpunkt, als ich dabei bei Intellivision war, habe ich es dann mitbekommen. Und diese Person, die mich angesprochen hat, die war ein Leser der Enzone. Ja, und fand die Enzone sehr gut und kannte mich daher. Und diese Person war bei der Firma Holroyd einer der drei Gründer. Und ja, und da haben wir tatsächlich auch einen Einspieler. Und der Kollege war gerade, weil er ist auch Gesellschafter, Mitgesellschafter bei meiner Firma übrigens, und der Kollege war gerade in Las Vegas, auch auf der CES, jetzt Anfang Januar. Und da hat er das auch aufgenommen, jetzt ist er gerade wieder in Amerika. Wir können uns ja den Einspieler mal kurz anhören. Von Markus Kühne heißt der gute Mann.
Guter Vorname.
Das machen wir.
Markus mit C in dem Fall.
Ja, dann nehme ich alles zurück. Nein, Spaß.
Ja, hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch alle hier aus Las Vegas, der Hauptstadt des Entertainments. Passt es auch irgendwie, dass ich hier einen kleinen Beitrag liefern darf zu diesem Podcast und etwas über meine Verbindung zu Hans erzählen darf. Ich habe das Privileg, dass ich hier immer wieder sein darf, Anfang des Jahres zur Consumer Electronics Show, was mich mit sehr viel Energie auflädt und auch immer wieder daran erinnert, dass man ruhig träumen sollte und darf und viele Träume im Leben auch wahr werden können. Egal ob große oder kleine. Und jeder von euch kennt das wahrscheinlich. In der Kindheit gab es Idole, natürlich Superstars wie Madonna oder Elvis Presley, der hier neben mir an der Wand quasi hängt im Hotel und zu Vegas sehr gut passt. Aber auch Stars, die persönlichen Interessen entsprochen haben. Ja, und der Chris Hülsbeck und auch der Hans waren für mich Idole in der Zeit, ja, weil ich natürlich jede Powerplay gelesen habe und Gaming aufgesaugt habe. Das war ein wichtiger Teil meiner Identität und meines Lebens. Und ich durfte mich dann später entscheiden, typisch deutsch, ob ich zwischen Autoindustrie oder Entertainmentindustrie oder Gamingindustrie ja meinen Weg einschlage. Und letztlich hat es mich erstmal in die Autoindustrie verschlagen. Da waren diese Idole natürlich ein ganzes Stück weg, aber ich habe sie nicht gänzlich aus den Augen verloren. Also ich habe schon beobachtet, was macht denn der Hans so und der Chris. Ja, das hat man ja doch immer mitverfolgen dürfen und können. Und habe dann auch gern die Zeitungen gelesen, die in dem Verlag und unter Hans Hand entstanden sind. Und irgendwann war dann die Zeit reif zu sagen, jetzt ist ein Berührungspunkt da. Und das Schöne am Älterwerden, am Erwachsenwerden auch ist ja, dass man plötzlich anfangen kann, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die früher unerreichbar fernschienen, teilweise auch als Idol empfunden wurden. Und das habe ich erst mit dem Chris hinbekommen tatsächlich und dann im Rahmen von Holroyd, wozu Hans sich ja ein bisschen mehr auch noch erzählen wird hier im Rahmen des Podcasts, bin ich dann auch mit Hans in Kontakt getreten. Ich habe ein bisschen genervt, aber das war erfolgreich und wir haben uns dann in meiner damals bayerischen Heimatstadt getroffen und auf Anhieb so gut verstanden, wie ich das auch gehofft habe und jetzt dann auch mehrere Jahre sehr schön zusammengearbeitet. Hans ist ein sehr energiereicher Mensch, sehr optimistisch, jemand, der, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt und die gehören im Leben dazu, sofort wieder aufsteht und mit noch mehr Energie rangeht. Das bewundere ich sehr an ihm und finde ich inspirierend und es macht daher sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, aber auch mit ihm befreundet zu sein. Ich habe mit ihm jemanden gefunden, der fast so viel redet wie ich. Nein, eigentlich redet er mehr, wenn ich ehrlich bin. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit dem Podcast und kann euch nur ermuntern, hier, wie gesagt, aus Las Vegas, verfolgt eure Träume, macht die wahr und seid nicht schüchtern, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Leuten auch mal in Verbindung zu treten über LinkedIn oder E-Mail oder auf Events, die ihr immer toll fandet. In diesem Sinne, viel Spaß noch und euch jetzt noch einen tollen Podcast. Tschüss.
Ja. Schöne Worte von dem Markus. Ich habe mich da tatsächlich in einigen Dingen wiedererkannt, was er da gesagt hat. Denn mir ging es auch ein bisschen so, als ich dich, Hans, das erste Mal angeschrieben habe vor 5 Jahren oder 4 Jahren oder so. Da habe ich auch so drüber nachgedacht, wen könnte man denn mal so in den Podcast holen? Und du bist ja jemand, der mich auch durch meine Jugend über begleitet hat.
Uns, Tobi, sag mal bitte uns.
Oder uns in Form eines kleinen Bildes in dem Editorial der Amiga Games, dem ich damals gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und Markus, ich nehme an, du auch nicht.
Ja, um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe zu den Artikeln vorgeblättert, die mich interessiert haben.
Aber ich habe mir den Namen Hans Ippisch gemerkt. Der war immer da auf der ersten Seite. Und ja, auch das, was der Markus eben gesagt hat, ne, als Erwachsener kann man einfach mit Leuten in Kontakt treten. Das habe ich gemacht. Ich habe dich, glaube ich, über Instagram oder so angeschrieben. Das ging einfach so und das ist natürlich total cool. Und jetzt sitzen wir hier schon zum dritten oder vierten Mal und quatschen. Und insofern kann ich das ein bisschen teilen, was er gesagt hat. Was ich nicht teilen kann, ist die Entscheidung, dass man sich zwischen der Auto- und der Games-Industrie entscheiden konnte. Das, also die Option hatte ich nicht. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe.
Ach so, ich glaube, es ging ja darum einfach, was hat er für Möglichkeiten und einfach so damals, als er die Entscheidung treffen musste, da gab es da die Option. Er kommt ja aus der Neumünster aus Leipzig, da hast du nicht ganz diese Option. Weil ich habe mich ja nie bewusst für irgendwas entschieden. Es hat sich um alles ergeben, also insofern. Aber die schöne Geschichte bei Markus ist ja, Markus ist ja ein echter Visionär im VR-Bereich insbesondere und auch bei Holoride, und der hat mich ja wirklich zu Holoride gelockt und mit der Idee, die ich ja nach wie vor toll finde und da arbeite ich ja nach wie vor an der Umsetzung, was man aus dem Ganzen machen kann, gemeinsam mit Markus. Und eines zum Beispiel, einer seiner besten Kumpel ist der Paul Malacky. Und Paul Malacky hat Oculus gegründet und hat das für Milliarden verkauft an Facebook, heute Meta. Und der Paul Malacky ist mehrfacher Milliardär, ist jetzt in der Rüstungsindustrie, einer der besten Kumpel von Markus, ja. Der hat ihn auch jetzt letzte Woche wieder getroffen auch, ja. Hat mir Fotos rübergeschickt. Also das ist ja das Schöne, wen Markus tatsächlich auch kennt. Und wieso kennt er den Paul Malacky? Oder andersrum, wieso Paul Malacky auf Markus? Der kann ihn anrufen, der geht sofort ran, ja. Wer kann schon behaupten, ich kenne da einen Milliardär, der geht da ran. Und wieso kam es dazu? Oculus hat ja angefangen als ein Kickstarter-Projekt und der Markus war einer der Ersten, der da Geld investiert hat.
Okay.
Und wenn das so ein kleines Kickstarter-Projekt ist, dann kennt man die Leute, die da Geld investieren. Dann weiß man die einfach. Und das merkt man sich auch. Keiner weiß ja, dass es mal ein Milliardenunternehmen wird. Das weiß man ja oft nicht. Oder das hofft man vielleicht. Und dann so kennt Markus eine ganze Reihe von eindrucksvollen Leuten. Deswegen ist er auch jetzt gerade wieder auch in Amerika unterwegs und deswegen habe ich ihn auch zu mir an die Seite geholt, jetzt bei meinem Unternehmen, bei Hype, weil er einfach ein unglaubliches Netzwerk hat. Also das ist das eine, er hat ein unglaubliches Netzwerk, und das andere ist aber tatsächlich, es macht einfach Spaß mit ihm. Ja. Markus schafft es zum Beispiel hier in der WhatsApp-Gruppe, wir haben gerade eine Diskussion, ganz seriöse Themen, und dann macht Markus wieder irgendeinen dummen Witz. So richtig dumm. Ja? Wie in Ossis machen. Ja? Wie in Ossis machen. Und das ist... Das kann ich sagen. Ich komme aus dem Bayerischen Wald, ja. Wo ich sage, ich bin auf 100 Einwohner Kuhdorf aufgewachsen. Also insofern, ja, da sage ich mir auch alles gut und stehe auch dazu. Und er ist ein Ossi und steht auch dazu und hat halt seine Witze. Und das ist aber das Schöne eigentlich. Und er hat es ja auch geschildert. Es läuft ja nicht immer alles so nach Plan. Es gibt ja auch mal Rückschläge. Man ist zu früh dran mit einem Thema. Dann muss man ein paar Hindernisse überwinden. Und trotzdem macht es dann einfach so Spaß mit solchen Leuten wie eben auch dem Markus. Und das, was interessant ist, was er überhaupt nicht wusste, als wir uns da kennen, dann hat er mir von einem Hülsi gesprochen, der Markus Kühne. Hat er von Hülsi gesprochen. Ich denke mir, Hülsi, wen meint er denn? Und ich meine, ja, kennst du auch vielleicht den Hülsi? Und ich so, Hülsi? Und dann Chris Hülsbeck. Und dann habe ich gedacht, wow, mich fragt einer, ob ich Chris Hülsbeck kenne. Oft ist es ja so, dass viele Leute mich nur mit Chris Hülsbeck verbinden, weil sie sagen, bist du eigentlich genervt, dass du mit Chris Hülsbeck verbunden bist? Ich sage, es gibt Schlimmeres, als mit Chris Hülsbeck verbunden zu werden. Aber der kam immer mit Hülsi. Er ist nämlich ein riesengroßer Hülsi-Fan. Und das war, was dann ganz interessant war, als ich bei Holoride angefangen habe als Principal, war ich für den ganzen Content zuständig. Da gab es ein Spiel, Beat Rider hieß es, war so eine Tech-Demo. Und da war Musik von Chris Hülsbeck drinnen. Und der Markus wusste aber damals nicht, dass er hat mich ja zu Holoride geholt, er wusste aber damals nicht, dass ich mit Chris Hülsbeck, sage ich mal, seit 86 befreundet bin. Das wusste er nicht. Und ich wusste auch nicht, dass Musik von Chris Hülsbeck da drin ist. Und dann habe ich das Spiel gespielt, und haben jetzt die Musik, der Stil kommt vor. Habe ich den Markus gefragt, ja, Chris Hülsbeck. Und dann habe ich gesagt, und dann hüllt sie ihm. Und dann habe ich gesagt, oh wow, das ist ja ein Zufall. Und dann haben die Leute dann, danach war es so, dass ich gesagt, naja, dann müssen wir halt für das komplette Spiel auch Musik von Chris nehmen. Und da haben dann die Leute gedacht, da kommt der Hans, und überall, wo er ist, tut er den Chris Hülsbeck rein. könnte man ja annehmen. Also wenn es Gelegenheiten gibt, arbeite ich natürlich gerne mit Chris. Aber in dem Fall war es so, im Beatrider ist Musik drin von Chris Hülsbeck. Ich war der Producer von dem Ding. Aber nicht, weil ich es quasi entschieden hatte, sondern weil Markus Kühne davon geträumt hat, mit Chris Hülsbeck zusammenzuarbeiten. Und das war aber, er wusste die Verbindung zwischen Chris und mir, wusste er nicht so. Naja, und das ist dann ein schöner Zufall, weil die Leute dann gesagt haben, ja, da hast du wieder Hülsbeck rein. Ich sage, nein, der war schon drin bevor mir. Und das war dann das Schöne, als ich bei Holride angefangen hatte, da habe ich dann zu Chris Kontakt, aber Chris, wir arbeiten wieder zusammen. Ich sage, wieso? Ja, da ist du bist bei Holride. Und das war so eine nette Geschichte eigentlich. Ja, und dann so ist die Welt kleiner, dann gibt es ja immer die verschiedensten Verbindungen. Und eins muss ich ja an der Stelle jetzt mal sagen, meine wirkliche große Leidenschaft ist ja Musik. Ja, also wirklich Musik ist das, was ich immer brauche, schon von Kindesbein an. Einzige Problem ist, ich kann weder singen, noch kann ich irgendein Instrument spielen. Aber Musik ist das, was mich
das
wirklich...
Das wollte ich dich tatsächlich gerade fragen, ob du irgendein Instrument spielst.
Nee, leider nicht. Ich habe mir mal Synthesizer gehabt, habe auch Songs gemacht und kann ein bisschen, wie auch immer. Aber jetzt wirklich können, tue ich es nicht. Aber Musik ist auch meine Leidenschaft. Das Einzige, was mich mit Musik dann verbunden hat, ich war dann DJ während des Studiums, während der Bundeswehrzeit war ich DJ, so am Freitag, Samstag in der Diskothek. Die hatten wir ja damals so gehabt, so in Bayern und in Bamberg zum Beispiel, in Downstairs. Da war ich DJ, da konnte ich das ein bisschen ausleben. Aber ansonsten, war Musik war schon immer, ich habe immer so, ich bin ja so ein Kind der 80er, so Depeche Mode, The Cure und alles. Eigentlich bis AC/DC und was weiß ich. Also im Prinzip so Mainstream Pop und Co. So, aber Musik ist da meine Leidenschaft. Und jetzt will ich tatsächlich überleiten, weil sich Sachen im Leben da entwickeln. Damals, als es noch nicht Spotify gab und YouTube und Co., blieb einem ja nur Radiosender. Also da gab es, wir wissen es vielleicht noch, gab es irgendwie drei TV-Sender, ARD, ZDF und dann Bayerisches Fernsehen. Und da war dann noch ab 22 Uhr gefühlt Testbild bis 10 Uhr morgens. Und ja, und ansonsten gab es noch Radio, und das war vor Privatradio, gab es halt dann irgendwie Bayern 1, 2, 3. Und das war es dann eigentlich so, hat man seine Musik gehört, die Kassetten mitgeschnitten und seine Dinge, weil, naja, und eines, und das war ja dann tatsächlich ganz gut, einer, der mich immer interessiert hat oder inspiriert hat, weil er nämlich immer tolle Geschichten erzählt hat über die Musik und die Musiker dahinter. Das war Pop nach 8, wenn man im Bayerischen Wald aufgewachsen ist, so, gibt auch das schöne Lied Radio Gaga von Queen, das war ähnlich, weißt du, da haben im Bayerischen Wald 100 Einwohnerdorf und dann ist Radio halt das Ding, ja, ist einfach mal so. Also nee, ich will mich da jetzt nicht beklagen, war im Nachhinein eigentlich wunderschöne Zeit und damals abends hat man doch dann sich, so wie man sich vielleicht heute ja Podcast anhört und sagt, hey, ich habe Zeit, höre ich mir doch gerne mal an, 1, 2, 3 Stunden, ist doch schön. Und so hat man sich damals hier Musik angehört. Und so kam es aber dann tatsächlich auch noch, dass ich wirklich jetzt aktuell 2024, 2025, sogar gestern war ich auf der Spielwarenmesse mit diesem Projekt auch, weil wir daraus nämlich jetzt auch ein Brettspiel machen, dass ich doch ein Musikprojekt auch gemacht habe. Und zwar nicht nur mit Chris Hülsbeck. Und insofern wäre es jetzt nämlich ein Einspieler, weil einer meiner großen Helden als Radiohörer war für mich Fritz Egner. Fritz Egner hat nämlich immer über die Stars und Einspieler und seine Stimme fand ich immer toll. Und der hat immer die Stars da gehabt und hat wirklich die Geschichten erzählt. Er hat nicht nur Musik gespielt, sondern was die machen und warum sie die Musik gemacht haben und überhaupt. Also so richtig spannende Geschichten hat der immer erzählt. Und wir haben tatsächlich ja auch den Einspieler, den wir dabei haben, weil das ist tatsächlich auch einer der Höhepunkte in meinem Leben, wo ich sage, ach, das ist doch echt schön, dass es dazu gekommen ist. Ja, so wie die anderen Geschichten mit Chris oder auch mit Markus, wo ich mir denke, sind das schöne Sachen. Und insofern, ja, Fritz Egner hatte ja auch eine schöne Geschichte zu erzählen. Weil Fritz Egner ist ein Held für mich, ja, muss ich sagen.
Ja.
Vielleicht hören wir uns das ja mal an.
Dann los, Tobi, starte.
Mein Name ist Fritz Egner. Der eine oder andere, die eine oder andere, mag mich vielleicht schon mal im Radio gehört oder im TV gesehen haben. Jetzt bin ich da, weil mich Hans Ippisch gebeten hat, eine kleine Anekdote bei seinem Podcast-Auftritt beizusteuern. Und das mache ich sehr gerne, denn ohne Hans würde es meine interaktive Musik-App Quiz mit Fritz nicht geben. Die Idee, die trug ich schon seit mehreren Jahren mit mir rum und ich dachte dabei eher an eine Art Trivial Pursuit für Musik, nur eben auf einem Smartphone, das man immer bei sich hat. Mit Interviews und Musikausschnitten, mit Bildern und allen möglichen Facetten, die halt ein Spiel wirklich abwechslungsreich und für alle Generationen interessant machen. Aber ich habe in all den Jahren nie eine Person gefunden, die das vollständig verstanden hat. bis es im Sommer 2023 zu einem Treffen mit Gunther Mende kam, einem der wichtigsten Musikproduzenten und Songwriter Deutschlands und international. Gunther hat unter anderem Power of Love von Jennifer Rush und Celine Dion geschrieben und Platten von Falco, Nena oder Tina Turner und so weiter produziert. Da fiel mir das Thema wieder ein. Ich wollte einfach nur Gunthers Meinung hören, ohne dabei in irgendeiner Form zu erwarten, dass er möglicherweise daran interessiert sein könnte. Als ich ihm die Idee vortrug, da merkte ich schon, dass er immer mehr wissen wollte. Er war auch sofort im Thema und sagte dann aber auch gleich: Fritz, das ist eine tolle Idee und ich glaube, ich habe da auch eine Person für dich, die das umsetzen kann. Ich war wirklich erstaunt und dachte mir, kann man ja mal versuchen. Ich rechnete aber nicht damit, dass dabei wirklich etwas rauskommt. Zumindest nicht in so kurzer Zeit. Ich täuschte mich. Es dauerte nämlich nur ein paar Stunden und schon war derjenige, den Gunther Mende da im Kopf hatte, am Telefon auf der anderen Seite. Hans Ippisch. Wir kamen ins Gespräch und er hat auch sofort Interesse gezeigt. Es hat auch sofort geklickt und ich habe gemerkt, die Chemie, die stimmt auch. Und es könnte tatsächlich was daraus werden. Und es ist was daraus geworden, um es kurz zu machen. In weniger als 10 Monaten war die erste Version von Quiz mit Fritz fertig. Es ist auch deutlich mehr daraus geworden, als ich mir erwartet habe. Es war ein Zufall, der das Ganze damals auf den Weg gebracht hat, für den ich sehr dankbar bin. Denn Quiz mit Fritz wurde, ein schöner Erfolg. Das Spiel entwickeln wir bis heute permanent weiter. Das ist eben so ein Prozess mit neuen Rubriken und neuen Inhalten. Und es macht wirklich Spaß, mit Hans zusammenzuarbeiten, der ganz offenkundig auch nicht nur Spieleentwickler ist, sondern auch ein großer Musikfan mit einem bemerkenswerten Fachwissen. Soweit meine Geschichte mit Hans. Mein Name ist Fritz Egner und das ist mir am Herzen gelegen, Ihnen mitzuteilen.
Ja, wow.
Sehr, sehr cool. Also er hätte uns gerne duzen dürfen, das wäre okay gewesen, aber wow. Also man sagt ja immer so, also zumindest habe ich das mal gehört, dass man von Menschen als erstes die Stimme vergisst. Und als du Fritz Egner gesagt hast, hatte ich gleich wieder ein Bild im Kopf. Ich kenne den aus dem Fernsehen. Aber was hat er denn alles gemacht?
Dings da
hat er gemacht.
Versteckte Kamera.
Ja, genau, das hat er auch gemacht. Ich hatte sofort ein Bild von dem im Kopf, aber als er angefangen hat zu erzählen, da war auch sofort die Stimme wieder da. Die Erinnerung, das hat sich sofort zusammengetan. Es ist schon echt ziemlich cool. Also ich freue mich über jeden Einspieler. Ich will niemanden hier irgendwie kleiner machen oder so. Aber das hier ist ja schon irgendwie ein Fernsehstar, so den ich aus meiner Kindheit und Jugend halt kenne. So, den kenne ich halt aus dem Fernsehen und der ist jetzt einfach mal, und wenn es nur ein Einspieler ist, bei uns im Podcast, das ist schon ein bisschen cool.
Ja, das Gleiche habe ich tatsächlich auch gedacht. Ja, ganz einfach, weil er ja auch außerhalb unserer Blase Retro-Gaming, Computerspiele, Videospiele, alles schön und gut, aber Fritz Egner ist ja auch einfach außerhalb davon ein bekannter, sehr bekannter Name, gerade so auch in unserer Generation. Ne? Also jeder kennt wahrscheinlich noch Dings da, der irgendwie in den 90ern groß geworden ist.
80ern, Tobi, 80ern.
War das in den 80ern?
Ja, ich kann mich daran erinnern, bei der WM 1990 in Italien, da haben Pierre Littbarski und Ike Hässler, das waren ja die beiden Kleinen im deutschen Team, und die haben Dings dann nachgespielt und die haben sich dann dahingesetzt an so einen Tisch, haben sich halt viel zu weit nach unten gesetzt, als wenn sie noch kleiner wären, und irgendwie mindestens einer, glaube ich, hatte ein Eis in der Hand und dann haben die halt immer irgendwas erklärt und dann kam auch immer dieses Ups, was da immer, wenn sie den Begriff verraten haben. Daran kann ich mich erinnern. Das fand ich sehr witzig als Kind. Ich weiß nicht, wie ich es heute fände, aber damals fand ich das mega, weil ich halt Dings da kannte und die Fußballer haben das halt nachgemacht. Fand ich gut. Fand ich sympathisch.
Ach krass, ich hätte gedacht, das wäre in den 90ern gewesen.
Ja, aber eins muss ich auch sagen, Markus, da geht's mir genauso. Ich bin auch so ein Stimmenfan. Also ich will immer bei bestimmten Schauspielern die Stimmen. Ich finde Stimmen wahnsinnig wichtig, weil die eine gewisse Atmosphäre haben. Und ich genieße es immer noch, wenn ich mit Fritz Egner, ich habe ja wirklich mehrmals die Woche mit ihm zu tun, weil wir ja immer zusammenarbeiten. Wenn ich seine Stimme höre, dann denke ich mir immer, ach, diese Stimme, ich kann das Telefonbuch vorlesen. Es ist einfach, die Stimme ist ja heute noch genauso wie damals. Ist auch das Schöne, er ist ja mittlerweile 76, dass es dazu kam, weil er ist ja nun ähnlich für mich ein Held gewesen. Ich bin wirklich mit ihm aufgewachsen, Musik, meine Leidenschaft für Musik, ich glaube, ohne ihn wäre das so auch nicht entstanden. Und dass ich dann dieses Glück hatte, mit ihm sein persönliches Archiv auszuwerten, seine ganzen Interviews. Da hat er 500 Stars interviewt, Tina Turner, David Bowie, alle. Ja, bis Ed Sheeran und Taylor Swift und Co. sind alle drin. Ich hatte das Archiv von ihm bei mir zu Hause und wo ich meiner Familie gesagt habe, weil das hat mir der Fritz eben mitgegeben und hat gesagt, nimm das mal und da, wir mussten es ein paar Monate, sage ich mal, Vertrauensbasis schaffen und irgendwann hat er gesagt, komm, nimm's einfach mit. Ja? Geil. Und dann habe ich gedacht, okay, und ich habe deiner Familie gesagt, wenn's hier brennt, dann tragt ihr als erstes bitte diese Schachtel, bringt in Sicherheit. Weil ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass dieses Archiv, dieses weltweit einmalige Archiv von Fritz Egner irgendwie verschwindet, weil ich nicht aufgepasst habe. Und das war insofern schön. Und auch der Fritz hat es ja jetzt auch erwähnt, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mit Fritz Egner in Kontakt getreten bin oder dass ich die Nummer und er mich angerufen hat. Und das war ja noch eigentlich noch viel bemerkenswerter, weil ich bin ja eben ein großer Musikfan und habe bei CDs und LPs immer die Booklets gelesen, wer ist der Autor und Komponist und Texter und so weiter und Produzent. Das hat mich immer interessiert, ja, Frank Farian und Co. und wen Gero Abster und mein kennt ja Frank Farian oder auch natürlich und Dieter Bohl und wenn es gibt ja ein paar deutsche Produzenten, die wir kennen und der beste und erfolgreichste deutsche Produzent, den man aber nicht so kennt, weil er nämlich keine Rampensau ist, ist der ja tatsächlich der Gunter Mende. Und den kannte ich von Songs zum Beispiel auch mit Falco oder Celine Dion und Co. Und Jennifer Rush kannte ich ihn ja, also den Namen. Und deswegen bin ich ja dann ihm gefolgt auf Social Media. Und ab und zu postet er was und irgendwie habe ich ihn mal angeschrieben, habe mich bedankt bei ihm irgendwann vor vielen, vielen Jahren für seine Musik einfach. Ja. Bonnie Bianco hat er auch geschrieben. Also wie auch immer habe ich einfach wirklich nur ehrlich bedankt, wo ich sage, okay, Dankeschön. Einfach nur danke für die Musik und wunderbar. Und auf alle Fälle hat er aber, wenn man das verfolgt, was ich so mache, ohne dass ich es wusste, bis irgendwann im August 2023, das Telefon klingelt, also das Messenger-Telefon, bling, 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 und da steht dann da Gunter Mende. Und ich denke, Gunter Mende, der Gunter Mende, und geht dann dran und sagt dann, Entschuldigung, Herr Mende, ich habe ihn gesiezt, ich habe höchsten Respekt natürlich, Herr Mende, ich glaube, Sie haben sich verwählt. Dann sagt er, erstens heiße ich Hans Gunter, sag's aber keinem. Er heißt wirklich Hans Gunter. Sag's aber keinem. Und zweitens, nein, ich habe mich nicht verwählt. Du bist genau der, den wir brauchen. Und ich so, oh. Und dann haben wir gedacht, wie kommt der auf mich? Aber er hat offenbar ein bisschen verfolgt. Oder wie auch immer. Offenbar war ich im positiven Ding, weil ich jetzt kein Stalker bin, sondern wie auch immer habe ich ein bisschen Musikkenntnisse. Und er hat offenbar auch gemerkt, dass ich mit Spielen zu tun habe. Und das Interessante war ja, wie kam es eigentlich dazu? An diesem Tag hat er ein Bild gepostet. Da waren sie nämlich essen. Der Gunter Mende, der Fritz Egner und der Antonio Geisler. Der Antonio Geisler ist der Manager von Fritz Egner und auch Thomas Gottschalk und Olli Dittrich und Manuel Neuer. Und ich habe das Foto gesehen von Gunter Mende und fand das, ach, Fritz Egner, und habe das geliked. Weil ich dachte, Fritz Egner sieht man eigentlich nicht auf Social Media. Den Account mache ich jetzt übrigens von Fritz Egner auf Social Media. Aber man sieht ihn nicht und hab das geliked. Und der Gunter Mende hat das gesehen, auch mal, dass ich das geliked habe, und hat sich dann gedacht, weil bei diesem Essen, wo dieses Gespräch war, da ging es eigentlich um die Idee von Fritz, und hat also quasi das gesehen, hat gesagt, ah, genau den könnte man eigentlich brauchen. Und hat mich dann halt einfach über Klick über Messenger angerufen und mich verknüpft. Und das war dann für mich so an zwei Tagen, an einem Tag telefoniere ich mit Gunter Mende und am nächsten Tag dann mit Fritz Egner. Das war dann auch so, ach, das ist doch mal schön. Und das ist tatsächlich, wo du sagst, so eine Sache, die hat einfach Spaß gemacht. Und also ich mache ja den Fritz Egner Official Account jetzt auch von Fritz. Wir arbeiten ja beim Ding zusammen. Und das sind dann diese Sachen, wo du sagst, ach, das ist doch einfach ein tolles. Ich sage mal so, das ist auch nicht eine Sache, die man dann wegen Geld macht, wo man sagt, oh, da wäre es denkreich und so. Das ist völlig wurscht. Wo man sagt, eigentlich ist es völlig wurscht. Alleine die Zusammenarbeit, das macht, wenn man sagt, ja, ich meine auch wahrscheinlich hier beim Podcast ist, wo man sagt, das macht Spaß. Und was will man denn mehr im Leben? Auch, dass man, ja, wo man sagt, das macht einfach Spaß. Also, Ja, und wo ich dann auch wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass ich tatsächlich mal ein Musikspiel machen konnte. Mittlerweile hat das Quiz mit Fritz 2900 Fragen. Da ist er von K-Pop über Schlager, über Metal, über Deutschrap. Der Sohn von Fritz Egner hört nämlich Deutschrap, was Fritz Egner jetzt nicht so begeistert, weil wenn man weiß, wo Fritz Egner herkommt, da ist quasi ja alles drin. Und das ist jetzt tatsächlich, Musik ist ja eigentlich meine Leidenschaft, und weil die meisten Fragen, die Textfragen, das quasi, da bin ich die Redaktion und legt es dann Fritz Egner vor. Fritz sagt, dann passt, wunderbar, so machen wir das. Naja, und dann war für mich tatsächlich naheliegend, Tobi, als du gesagt hast, vor ein paar Monaten, als wir diesen Podcast geplant hatten, ob ich da ein paar Gastbeiträge holen könnte. Wo ich zuerst gedacht habe, ja, also muss ich da hingehen und die fragen, wobei das war ja dann nicht das Problem. Und dann war aber für mich sofort klar, geht's um Podcast, da geht's um Stimmen, da muss Fritz Egner mit rein. Und Fritz hat dann auch tatsächlich eben sofort gesagt, klar, mache ich das. Ja, wunderbar, weil er spricht ja gerne ein, das macht er ja gerne. Ja. Ich schreibe ihm ja auch viele Moderationstexte und das macht er dann gerne. Und alleine jetzt hier ein paar Minuten Fritz Egner zu hören, da könnte man ja sagen über diesen Podcast, naja, war ganz interessant, aber eigentlich spannend waren eigentlich die Geschichten von Fritz Egner oder Chris Hülsbeck oder Markus Kühne oder so. Also sagt, und der Ippisch war auch dabei, ist ja okay. Aber nein, und dann insofern finde ich eben diese Fritz-Egner-Geschichte, also das ist etwas, was ich nicht hätte kommen sehen. Ja? Andere Sachen, wenn man sagt, ja, mein Gott, so Holoride VR, ich hatte nie mit VR zu tun, und als ich gehört habe, eine Audi-Tochter macht da was und die braucht jemanden, der die Inhalte quasi entwickelt und einen Entwickler kennt und sowas, habe ich gesagt, cooles Ding, das interessiert mich, kann ich mal was Neues machen, in einem ganz neuen Feld quasi aktiv werden, was mir sehr geholfen hat, auch und was auch sehr spannend war. Also andere Sachen, die entwickeln sich einfach, auch mit Intellivision zum Beispiel, wo Tommy Tallarico und David Perry mich gefragt hatten, ob ich da hier in Europa nicht eine Rolle übernehmen will. Und also das sowas könnte man ja noch vorhersehen, wo man sagt, ja, da gibt es ja die Kontakte, entwickeln sich Sachen. Aber wenn mir mal jemand gesagt hätte, du machst mal mit Fritz Egner ein Musikquiz, dann hätte ich gesagt, so wie soll es dann so kommen? Aber es kam dazu, also insofern schöne Geschichte auch. Damit kann man auch andere Generationen ein bisschen beeindrucken, weil dann meine Eltern zum Beispiel sagen, meine Mama fragt, und wie ist der Fritz? Sage ich, der Fritz ist ein ganz wunderbarer Mensch, tatsächlich. Wirklich, man kennt ja den einen oder anderen, der auch bekannter ist. Also ich habe immer die Erfahrung eigentlich gemacht, wenn Leute richtig bekannt sind, ja, also wirklich Millionen von Menschen kennen die, ja. Wir sind ja nur in unserer Blase bekannt. Jetzt anzunehmen, ich kenne jemand außerhalb dieses Ding, nein, natürlich nicht. Aber so richtig bekannte Leute, die dauerhaft auch Erfolg haben, da habe ich tatsächlich festgestellt, diese Leute sind in der Regel sehr, sehr freundlich, sehr, sehr umgänglich und sehr, sehr bescheiden, die dauerhaft da sind, wirklich, und so wie Fritz Egner. Und ich habe andere Leute kennengelernt, die waren dann irgendwie kurzfristig mal bekannt und waren aber dann irgendwelche Arschlöcher oft. Meine Erfahrung ist aber tatsächlich, wenn jemand jahrzehntelang erfolgreich ist und bekannt, dann sind es meistens auch wirklich sehr angenehme Menschen. Oh, und auch Fritz Egner ist wirklich wunderbar. Ich war mit ihm auch ein paar Mal unterwegs. Das kam noch dazu. Fritz Egner hat ja auch ein Buch geschrieben. Und das ist ja auch wieder jetzt neu rausgekommen. Und er hat ja auch ein paar Termine hier in Franken, wo ich ihn begleitet habe und gefahren habe und so weiter. Und das war dann nämlich auch so, weil da hat er nämlich auch gesagt, er macht doch auch ein Buch. Hans, du hast auch so tolle Geschichten. Und dann ich habe ihn auch gefragt, ob er einen Artikel oder einen Beitrag auch macht. Und das war auch so ein Auslöser, wo ich sage, ein Buch, weil ich habe nämlich das Buch von Fritz Egner verschlungen, der nämlich seine Geschichte erzählt, wie er die Größen in der Musikindustrie, wie er die getroffen hat, was er gemacht hat, also quasi in seiner Welt. Und das fand ich auch besonders lesenswert. Ich bin ja jemand zum Beispiel, Belletristik lese ich nicht. Ich lese, wenn, nur Biografien eigentlich, über Musiker.
Ja, geht mir auch so.
Ich lese, sowas lese ich wirklich gerne über Bands, Musiker oder sowas lese ich wirklich gerne, auch Sportler, was ist deren Lebensgeschichte, sowas, das fesselt mich tatsächlich. Da haben wir dann ein bisschen so einen Einblick bekommen, wie ist das eigentlich in dieser Welt, wenn man dann feststellt, hey, mein Gott, das ist auch eine Welt wie jede andere. Und das war ein bisschen auch so eher so meine Motivation bei meinem Buch. Der René Meyer hat es ja am Anfang auch gesagt, es gibt ja Bücher über die Spieleindustrie weltweit. Aber tatsächlich aus Deutschland kam eigentlich noch nichts, muss ich tatsächlich sagen. Also das ist immer so ein bisschen das Deutsche so beleuchtet. Zumindest nichts, was ich jetzt kennen würde.
Und dabei gäbe es ja tatsächlich auch Themen, ne? Also du hast es jetzt vorgemacht und absolut viele Themen quer angeschnitten. Aber wenn ich da alleine an die Gütersloh-Connection denke, da gäbe es sicherlich auch genug zu erzählen.
Ja, da gibt es wahnsinnig viel zu erzählen. Es gibt ja auch viele, die dir waren da weit raus erfolgreich. Ich meine, Factor 5, wenn ein Buch schreiben würde, das muss ich nur Engelbrecht fragen, da gibt es ja viele, die weitaus erfolgreicher waren und eigentlich zumindest als Spieleentwickler auf alle Fälle. Aber das Problem ist offenbar ein bisschen, das Schreiben liegt dann einem nicht nahe und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich ja dann zur schreibenden Zunft gewechselt bin und da war das irgendwie, keine Ahnung, lag mir das nahe, weil Entwickler sind eben doch eher...
Ja, es müssen ja auch nicht die Entwickler selber sein, ne? Aber also muss ja keine Autobiografie sein.
Das stimmt, aber eine Biografie vielleicht. Aber genau, weil Entwickler sind oft eher ein bisschen zurückhaltend und... Und auch wie ein Chris Hülsbeck zum Beispiel, der ist ja sehr schüchtern eigentlich.
Ja.
Und dann, ich habe ihm seinen ersten Bühnenauftritt auch besorgt. Die muss man dann oft ein bisschen zu ihrem Glück auch zwingen. In der Tat muss man tatsächlich eigentlich sagen, eigentlich müsste er mal
zu uns in den Podcast kommen, genau, das finde ich auch.
Das müsste er, genau, aber er will auf euch zukommen, hat er mir geschrieben. Er war jetzt ein bisschen untergetaucht, er hatte so viele Projekte gleichzeitig, auch mit seinem Haus übrigens. Und deswegen war ich dankbar, dass er überhaupt den Einspieler jetzt auch geliefert hat. Aber jetzt hat er dann wieder ein bisschen mehr Luft. Aber jetzt, wo du sagst, da müsste sich eigentlich mal ein Journalist finden oder ehemaliger Journalist, der vielleicht mal sagt, wie ist denn die deutsche Computerspiele-Historie? Weil die habe ich ja nun, sage ich mal, begleitet eigentlich von 1986 bis heute. Eigentlich muss man sagen, ich könnte eigentlich ein Buch schreiben, wo es nicht über mich geht, sondern wo ich tatsächlich einfach von Ascaron über Blue Byte bis Talion, ach, da gibt es ja sowas.
Software 2000 fällt mir gerade noch ein, auch schön.
Software 2000 ist ein gutes Thema, weil hier der Matthias Reichert, der war ja bei Software 2000 früher, der ist ja jetzt bei COO bei Deck 13. Mit dem hatte ich gerade heute Kontakt übrigens, weil der war bei Software 2000 und ich war ja dann auch mal und bin in meinem Leben einmal Hubschrauber geflogen. Und das war tatsächlich, es war ein Event bei Software 2000, die waren damals relativ groß in Deutschland, ja, mit Bundesliga-Manager.
Oh ja.
Mit Wild Bill Steely, sagt euch der Name was?
Leider nicht. Ich hätte so gern ja gesagt.
Microprose. Silent Service, Sid Meier, ja. Civilization. Sid Meier hat dort seine ganzen Hits veröffentlicht. Und der unter Wild Bill Steely, ein ehemaliger Offizier, der war der Gründer und mit dem hatten sie Kooperation und der kam zu denen und dann war der Gedanke, weil so ein Superstar, der fährt natürlich nicht mit dem Auto von Hamburg nach Eutin, weil das kann man nicht zumuten, der wird natürlich mit dem Hubschrauber eingeflogen dann und da war dann der Gedanke, da sollten doch zwei Journalisten mitfliegen und der eine war der Klaus Traffort, Gott habe ihn selig, von der ASM, ein legendärer Journalist.
Und das andere war der Episch.
Und der andere war der Episch, genau. Und da saßen wir dann eben, da saßen wir in den Hubschrauber drin und dann sind wir mit denen geflogen und sind wir mit ihm eingeflogen in Eutin, wo er Software 2000 war. Ja, und Matthias Reichert, der mich jetzt zum Festival eingeladen hat, das im April stattfindet in Neumünster. Ja, da haben wir dann kurz drüber gesprochen, dass wir uns eigentlich schon auch recht lange kennen. Ja, was ja tatsächlich schön ist. Und da ist es eingefallen, weil Wild Bill Steely und dann der Hubschrauberflug, das weiß ich noch, das war tatsächlich so, uiuiuiui. Also so... Also das war damals, als die Spielindustrie noch wirklich viel Geld hatte und sagte, ah, den fliegt mir jetzt mal ein und so. Also die sind nicht wegen mir geflogen, sondern ich bin halt nach Hamburg und dann dort bin ich eingestiegen. Ach so, da war noch einer dort, ein bekannter Mensch, und zwar Jimmy Hartwig. Sagt das ja was? Jimmy Hartwig, ehemaliger Fußballnationalspieler. Der erste.
Ja, der sagt mir tatsächlich was. Der Name
sagt mir auch was, ja.
Jimmy Hartwig, der war beim HSV, war der richtig erfolgreich damals und der hat der erste farbige Nationalspieler war der damals.
Ah, ja, ich habe den gerade mal gegoogelt, jetzt wo ich ihn sehe, ja, kenne ich.
Der war damals auch dort und es war so, ja, das war so ein bisschen die Industrie, die hat sich natürlich dann die Stars geholt und hat ja auch gut funktioniert. Jimmy Hatschik ist ja auch ein ganz toller, davon abgesehen. Also, naja, das war alles, aber wie sind wir jetzt eigentlich auf das gekommen? Weiß ich gar nicht mehr, egal. Ich glaube, wir sind die Einspieler, glaube ich, haben wir schon alle durch, oder?
Die haben wir jetzt alle durch, aber du hast gerade ein Stichwort genannt, irgendwann, ja? Vor einer Stunde oder so. Da wollte.
Ich habe sogar ein Buch geschrieben voller Stichwörter.
Ich glaube, da wäre Markus gern nochmal eingestiegen, oder?
Ja, also ich habe ein großes Thema, was mich so ein bisschen umgetrieben hat im Vorfeld. Als Hans das erste Mal bei uns zu Gast war, als wir die Amiga Games besprochen haben, seine allererste Ausgabe, da kann ich mich nämlich daran erinnern, da stand hinter ihm das Intellivision Amico. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, da bin ich echt gespannt auf das Ding. Und jetzt wissen wir ja, so richtig gut ist das nicht gelaufen, leider. Du bist 22 bei Intellivision ausgetreten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, würde ich auch gerne ein, zwei Fragen, auch zwei, drei Fragen stellen. Wenn du da heute drauf zurückblickst, gibt es da einen Moment, an dem du wusstest, dass die ursprüngliche Version, die ihr da hattet, also das sollte ja günstig sein, Spiele sollten günstig sein, es sollte familienfreundlich sein, es sollte Handyspieler vom Handy wegholen und gemeinsam an den Fernseher bis zu 8 Leute, diese ursprüngliche Version, ab welchem Punkt war dir oder war euch klar, dass das nicht realisierbar ist oder nicht realistisch umsetzbar ist?
Naja, prinzipiell bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass es eine tolle Idee ist. Eine Familie.
Auf jeden Fall, da bin ich auch von überzeugt.
Ja, gerade gestern, als ich mit Stefan Behrensen von BBG Entertainment, mit dem ich ja auch Quiz mit Fritz entwickelt hatte, auf der Spielwarenmesse war hier in Nürnberg, dass eigentlich so eine Konsole nach wie vor fehlt, dass die Idee nach wie vor toll ist und es war eigentlich auch alles wunderbar bei Intellivision. Ich war ja ab 2018 in dem Beirat dabei bei David Perry und Co. Ich schreibe ausführlich auch im Buch, wie es dazu kam. Und so ab Ende 2018 hat sich das so entwickelt, dass ich dann dorthin gegangen bin zu Intellivision. Moon Patrol war da mit Schuld zum Beispiel. Und also wenn ein David Perry und ein Tommy Tallarico einen fragen, ob man das machen will, dann, boah, das wird man nicht so oft gefragt. Und naja, es lief auch alles wunderbar. Die Idee war toll. Ich habe die ganzen physischen Produkte entwickelt und auch die Spiele in Europa. Aber die Pandemie war eine einzige Katastrophe. Also der Grund Nummer eins war tatsächlich, wieso es nicht geklappt hatte. Es gibt ja die Firma nach wie vor. Die heißt jetzt Amico Entertainment. Und die Spiele sind ja auch rausgekommen zum großen Teil, eben aber nicht mit der Konsole. Und da gab es auch jetzt kürzlich wieder ein Update. Also ich bin auch mit denen immer noch sehr gut befreundet. Mit Phil Adam. Phil Adam hat ja auch einen Gastbeitrag in meinem Buch geschrieben. Phil Adam, der ist ja jetzt der CEO bei Amico Entertainment. Was tatsächlich schwierig war, also ganz, ganz oben war die Pandemie. Weil wie wir alle wissen, hat die Pandemie ja dramatische Auswirkungen gehabt, insbesondere auf Kosten. Speditionskosten haben sich vervielfacht. Das klingt jetzt so, oh mein Gott. Aber wenn Sachen aus China plötzlich, der Transport, wo viele Sachen hergestellt werden, wenn dann der Transport nicht mehr umgerechnet $5 pro Stück kostet, sondern irgendwie $20, $30 pro Stück, dann spielt das schon eine Rolle, wenn du ein Produkt eigentlich anbieten wolltest, das unter 200 € kostet. Also man muss ja eines verstehen, prinzipiell, wenn du heute im Handel ein Produkt anbietest, das kostet 300 €, dann landen bei dir 150 € etwa. Der Rest ist Mehrwertsteuer, Einzelhandel, Großhandel. So, und wenn du quasi plötzlich 150 € kalkulierst, dass es bei dir landet und du hast ursprünglich mal kalkuliert, dass die Herstellkosten für die Konsole bei $90, $100 liegen. Für die Elektronikbauteile, was realistisch war. Dann kam die Pandemie, kam eine Chipknappheit und dann haben sich diese Kosten verdoppelt. Und dann waren die Herstellkosten für diese Konsole plötzlich nicht mehr bei 90, sondern bei $180. Die Herstellkosten, ohne dass du das verdient hast. Dann kam noch die Speditionskosten dazu, wenn du es in China hattest. Und plötzlich warst du bei $200 Kosten. Und wenn du $200 kostet, dann musst du eigentlich, muss das Produkt da draußen $400 kosten, dann hast du aber noch gar nichts mal was verdient. Und aber es war aber klar, dass wir dieses Produkt nicht für $400 oder $400 anbieten können, weil das ist zu teuer, ja, weil die anderen Konsolen waren da technisch leistungsfähig. Also da war klar, wir können nicht so rausgehen, weil wir nicht den Preis verlangen können, den wir verlangen müssten, weil es einfach zu teuer ist aufgrund der Entwicklung. Also war dann so, okay, da müssen wir warten, bis sich's wieder normalisiert. Zwar in der Vergangenheit war es ja immer so bei Unterhaltungselektronikprodukten, dass Preise sinken. Handys werden immer günstiger, ja, also alte Handys. Generell, die neueste Generation kostet mehr, aber ein Handy, da sagen wir $1,000 kostet oder $1,000 kostet, genau die technische Ausstattung in 5 oder 10 Jahren kostet es 500 oder 400 oder was, weil einfach Speicher wird günstiger, sonstiges. Das war die normale Regel bei Unterhaltungselektronik. Nur in der Pandemie wurde das außer Kraft gesetzt, haben sich Preise verdoppelt oder Knappheit und es gab gar nichts mehr. Also das war Hauptgrund Nummer eins, der es unmöglich gemacht hat, die Konsole so rauszubringen, wie geplant zu dem Zeitpunkt.
Ja, das Problem haben wir jetzt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das Problem haben wir jetzt aktuell ja auch so ein bisschen, dadurch, dass KI gerade so groß wird. Speicher ist ja auch gerade richtig teuer, ne? Also
das stimmt.
Hab extrem krass geworden. Also wenn man sich jetzt einen neuen Computer zusammenstellt, dann zahlt man gerade auch richtig richtig ordentlich genau, Geld dafür. Ja. Also man muss es nur auf heute mal ummünzen. Ne?
Genau, das stimmt. Gutes Beispiel, ja. Aber damals war einfach Familienkonsole günstig und so weiter. Also das war dann klar, dass es so nicht funktioniert. Und dann kam noch was anderes dazu. Ich hatte es heute schon mal erwähnt, die Hater, die tatsächlich nichts anderes im Sinn hatten, als das Produkt schlecht zu machen. Und zwar in einer Art und Weise, wie es tatsächlich aus meiner Sicht eigentlich kriminell war. Tommy Tallarico ist ein toller Mensch, der immer viele Interviews gibt und mit jedem spricht und für jeden Zeit hat. Und deswegen habe ich auch damals sehr viele Geschichten mit ihm gemacht, weil er immer einen tollen Spruch hatte. Hier war das Problem aber in der heutigen Welt, er war in hunderten von YouTube-Videos zu sehen und das Problem war, die Welt hat sich entwickelt, es kam die Pandemie und plötzlich waren Sachen, haben sich geändert. Und dann wurde er plötzlich als Lügner dargestellt, weil er gesagt hätte, dieses und jenes. Er sagt, ja, das hat er 2018 gesagt oder 2019, aber 2021 ist eine andere Zeit. Ja, also wie auch immer, ja, und Tommy ist natürlich einer, der mit sehr viel Begeisterung und Leidenschaft dabei ist und der sich reinsteigert und manchmal vielleicht ein bisschen zu viel verspricht. Ist aber so, mein Gott, der ist eine Rampensau und wunderbarer Verkäufer und die Leute begeistert. Allerdings haben sich da draußen Hater gefunden, die heute noch aktiv sind, die nichts anderes im Sinn hatten, als jedes Video zu zerlegen von Amico und schlecht zu machen und sonst was. Das ist noch das eine, das kannst du ja noch machen, aber kriminell wird's dann. Ein Beispiel, es gab auch ein paar deutsche Influencer, die immer gelästert haben, die Konsole gibt's gar nicht, die Spiele gibt's gar nicht, alles ist alles Fake. Wo ich da gesagt, komm zu mir nach Nürnberg, ich habe die Konsole da, ich habe 20 Spiele entwickelt in Europa, ihr könnt die ausprobieren, ihr werdet sehen, es funktioniert und sonst was. Eine der Konsolen steht jetzt übrigens im Highschool-Museum in Hannover. So, und die wollten aber gar nicht kommen. Die wollten weiter lügen. Die haben sich auch in den Nickname, weil wir gesagt, komm nach Nürnberg, du kannst Moo Patrol spielen, du kannst es durchspielen. Nee, das gibt's nicht, das funktioniert. Hallo. Und was ich dann auch noch fand, eine Sache, und da war es auch wirklich dann kriminell, weil wir den Launch verschieben mussten, aufgrund der Kostensituation, wo man sagt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, weil wir ja kein Milliardenkonzern waren, der einfach sagt, ja, egal, zahlen wir ein bisschen drauf, wir sind ja nicht Microsoft oder sowas.
Ja.
Und hat man eine Finanzierungsrunde gemacht, so Crowdfunding, sage ich mal, mit Investoren, die wissen, was sie tun. Und diese Hater haben tatsächlich das Board geflutet mit Falschnachrichten über Intelligenz. Dass die Technik gar nicht funktioniert und dieses nicht und diese, was alles gelogen war, was aber dazu geführt hat, dass die Leute, die tatsächlich ihr Geld gegeben hätten, da ging es um 10 Millionen, die da zusammengekommen waren, die kamen dann nicht. Das ist über Nacht zusammengebrochen dann. Und da wusste ich dann, jetzt wird schwierig. Weil wenn Investoren, die ja natürlich nicht so in der Materie stecken, wenn die das mitkriegen, dann wird es tatsächlich echt schwierig. Und dann kam dann noch eins dazu, wo ich mir gedacht habe, jetzt mag ich aber dann auch nicht mehr oder jetzt wird es auch schwierig, als ich da auch im Urlaub war mit meiner Frau. Und ich sag mal so, es war ein anstrengendes halbes Jahr hatten wir hinter uns mit all diesen Hiobsbotschaften und Schwierigkeiten und wir haben immer noch dran geglaubt eigentlich, dass das auch kommt. Aber es war so, bei Tommy Tallarico war es so, da ist sein Vater gestorben, seine Frau hat sich scheiden lassen und er ist selber schwer krank geworden. Das war so alles Anfang 2024. Und ich bin dann in Urlaub gefahren und irgendwann muss man mal auftanken, sage ich mal. Und ich Idiot und habe halt auf Instagram da ein Foto gepostet, wie ich halt in Ägypten am Strand stehe und mit dem Kamel und dann kam ein YouTube-Video, wo, der verprasst hier das Geld der Investoren, der Ippisch und sonst irgendwas.
Ja, okay, das ist natürlich echt albern. Ja,
wo ich dann sage, also liebe Leute, erstens verbrauche ich nicht das Geld der Investoren, sondern mein eigenes Geld, das ich selbst investiert habe in die Firma, Nummer eins. Ja, und das zweite ist, wenn du auch über Monate selber kein Gehalt dir zahlst, weil du sagst, nee, das wir warten jetzt, ja, und dann musst du dir sowas anhören. Und das war dann auch so ein Zeitpunkt, wo du sagst, okay, am Ende des Tages würde ich so sagen, ich habe es in der Television beschrieben, Tommy hat ja auch einen Gastbeitrag geschrieben. In Television war echt eine tolle Zeit. Wir haben da wahnsinnig viel gemacht und geschaffen und ich bin auch stolz, hätte bestehende Spiele und das, wie ich arbeite gerade auch an einer Neuauflage von einem Spiel, das ich da gemacht habe. Also insofern war das eigentlich toll. Die Pandemie war halt schwierig, sehr, sehr schwierig und hat das Ganze unmöglich gemacht. Das Erlebnis mit den Hate ist anders. Ist ja mal ausschlaggebend. Wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, dann wären wir einfach so durchgerutscht und wäre die Konsole auch gekommen. Überhaupt kein Problem. Wäre auch alles so gekommen. Naja, aber am Ende des Tages, so ist die Wahrheit bei Intellivision. Und ich habe dann auch, sagen wir mal, so mehrere Jahre eigentlich nicht mehr drüber gesprochen, weil es einfach zu viel war. Und ich war dann auch eigentlich auch da ganz dankbar, dass ich bei HoloRide ein bisschen mehr hinter den Kulissen arbeiten konnte als Principal. Ich sage, ich kümmere mich nur um die Entwicklung von Content hands-on, muss keine Pressemitteilung machen, muss nicht repräsentieren. War ich da eigentlich ganz dankbar. Und das war nämlich tatsächlich hier, der Markus Kühne kam dann, der hat schon ein paar Mal an mir gebaggert und ich hatte den bei der Gamescom 2021 war ich bei ihm da in Bayern-Gries unten sogar. Also das war eine Online-Gamescom und da war, ist auch ein Bild drin, eine Sendung wurde da aufgezeichnet im Süden von München. Und da habe ich ihn besucht, weil da habe ich immer noch fest dran geglaubt, eigentlich, dass wir rauskommen mit der Konsole bei der Gamescom-Sendung. Ja, und da habe ich ihn besucht und habe gemeint, willst du nicht zu uns wechseln? Und dann, naja, wie das so ist, dann haben sich so ein paar Sachen entwickelt und da hat er immer wieder gebaggert und ich habe gesehen auf der anderen Seite, ach, es wird tatsächlich jetzt eigentlich schwierig. Und dann war tatsächlich, als sich auch noch meine Frau und ich quasi fertig gemacht wurden, weil ich im Urlaub war, das war dann echt, wo ich gedacht habe, und dann hatte ich gleichzeitig die Chance, zu HoloRide zu wechseln, wo ich dann gesagt habe, komm, vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, da einen neuen Abschnitt anzufangen. Und ja. auch eines zum Beispiel heißt immer, ah, da wurden ja Steuergelder verplempert. Ja, wir haben von FFF Bayern 450.000 Euro bekommen für die Entwicklung.
Ja, genau.
Für die Entwicklung haben wir bekommen, für die Spiele. Die Spiele sind alle entwickelt worden, die sind alle fertig. Die sind alle im Archiv von FFF Bayern übrigens. Das war Moon Patrol, das war Pong, das war Skiing und Shark Shark. Die sind fertig. Wir haben in Bayern 1,1 Millionen Euro ausgegeben. An die Entwickler ging das alles, ja. Wo ich sage, die Entwickler, davon bin ich nicht in den Urlaub gefahren, sondern wir haben 1,1 Millionen ausgegeben in Bayern, 54.000 kamen vom Freistaat Bayern, die Dinge sind entwickelt worden und die Konsole, dass sie, die Spiele sind dann auch erschienen, also wo jemand dann sagt, da hier Betrüger, sagt nichts Betrüger, weil nämlich man muss ja eines wissen, wenn du Fördergelder bekommst, dann musst du ja exakt nachweisen, wofür das ausgegeben wird. Und zwar jeden Cent. Und wenn du einen Förderantrag stellst, wir haben damals ein Budget eingereicht, dass wir so knapp über 900.000 Euro haben und du kriegst knapp 50% Förderung. Wir haben aber tatsächlich 200.000 mehr ausgegeben. Das Geld kam natürlich aus Amerika. Haben wir mehr ausgegeben, als wir geplant hatten. Wer kriegt in dieser Welt Fördergelder? Jeder Film in Deutschland kriegt Fördergelder. Was wird alles gefördert? Jeder Landwirt wird gefördert. Überall wird gefördert. Was auch ein gutes Instrument ist. Heute ist es ja sowieso kein Thema mehr. Wir wissen ja, wie viele Fördergelder es aus Berlin gibt. Aber damals haben dann welche versucht, da irgendwie was Böses gesagt. Hallo, ich habe hier 5 Studios in Bayern finanziert mit dem Geld und mit denen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, mit all den Leuten, mit denen ich bei Intellivision zusammengearbeitet habe als Entwickler, mit denen arbeite ich heute noch bei meiner Firma zusammen. Wie ich dann sagen muss, also insofern, es war alles wunderbar. Der einzige Haken war, die Pandemie kam und die Konsole kam nicht raus. Wobei Phil und Jason sind ja weiterhin dran und bringen die Spiele auch so raus. Viele Spiele, an denen ich gearbeitet habe, wie Biplanes zum Beispiel. Naja, insofern würde ich auch diese Erfahrung, auch wenn es manchmal schon echt finster war, würde ich auch diese Erfahrung nicht missen wollen, weil es gehört mit dazu. Und ich habe mit einem gewissen Abstand, ja, es hat sich ja dann wieder gewandelt, aber damals war das echt so finster, wo ich dann eigentlich auch nichts mehr hören und sehen wollte. Tommy auch nicht mehr, Tommy Tallarico. Aber jetzt mit diesem Abstand muss ich tatsächlich sagen, ja, ich habe dann bewusst eigentlich das auch im Buch aufgenommen, um einfach mal klar zu zeigen oder auch Tommy gebeten, wo man sagt, wie ist es eigentlich gelaufen? Wenn dann immer noch die Hater sagen, dann muss ich sagen, nee, gut, dann glaub, was du willst.
Ja, da kann man dann am Ende nichts mehr gegen machen, aber ich finde es cool, dass du die Frage beantwortest. Du hast tatsächlich auch schon einen ganzen Bunch meiner Fragen, die ich jetzt hier noch so aufgeschrieben habe, beantwortet.
Das ist das Gute an Hans, du brauchst eigentlich nur eine Frage stellen.
Aber ich habe tatsächlich noch eine, die ist vielleicht so ein bisschen persönlich, also irgendwie auf eine Weise, da geht's tatsächlich, du hast Tommy Tallarico jetzt schon ein paar Mal erwähnt und du hast auch schon ein bisschen was über ihn erzählt. Du hast auch gesagt, er ist eine Rampensau, aber der war ja in Teilen schon sehr emotional. Der hat ja Journalisten und Kritiker auch beleidigt in Interviews, was so ein, ja, aggressive Social-Media-Auftritte hat er gehabt. Aber würdest du sagen, das hat dem Projekt eher geschadet? Wie hast du das intern erlebt?
Naja, gut, also ohne Tommy hätte es das Ganze nie gegeben. Das ist mal das eine. Mhm. Er hat es von den Keith Robinson übernommen, die Idee. Tommy war derjenige, der in der Lage war, ein unglaubliches Team zusammenzuholen. Ob das David Perry ist, oder das John Alvarado, oder Phil Adam, oder Entwickler. Tommy hat die Leute überzeugt und Tommy war derjenige, der Magnet. Tommy hat auch brillante Leute. Also ohne Tommy würde es das gar nicht geben.
Ja.
So, das war das eine. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ist einfach mal so. Klar. Und dass Tommy eigentlich es gut gemeint hat. Jeder, der angefragt hat, hat ein Interview bekommen. Aber das Problem ist, nicht jeder Journalist und jeder YouTuber hat es aber gut gemeint. Manche wollten da Tommy auch in eine gewisse provozieren und in Falle stellen. Und natürlich ist Tommy eigentlich, hat es ja vorher schon gesagt, Tommy ist enorm leidenschaftlich und stapelt manchmal ein bisschen zu hoch. Ja, er ist dann ein guter Verkäufer aber er war sein ganzes Leben lang immer super erfolgreich und hat immer alles erreicht, was er erreichen wollte. Ob jetzt Videogames Live oder die ganzen paar hundert Musikstücke und sonst irgendwas. Und ist natürlich auch ein guter Verkäufer von sich. So. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich schon so, war ein Umschwung da, wo es dann eben Hater da draußen gab, die dann einfach es drauf angelegt haben, ihn auch zu provozieren. Ja, Tommy ist ja jemand, der zeigt, was er hat. Ja, der zeigt sein Ferrari und seine Uhr, die ein paar hunderttausend Euro kostet und was weiß ich. Und das ist ihm, sage ich mal, so ein bisschen auf die Füße gefallen. Wenn du wüsstest, was Tommy für Nachrichten bekommen hat mit Drohungen und Beleidigungen und sonst irgendwie, dann würdest du wahrscheinlich verstehen, dass er manchmal dann auch nicht mehr sehr sachlich reagiert hat, sondern auch übertrieben. Und das muss man tatsächlich sagen, im Nachhinein, irgendwann ist es gekippt. Nach wie vor würde ich sagen, ausschlaggebend war die Pandemie. Die Hater, die Tommy provoziert hat, oder die andersrum, das war dann auch ein Problem. Und dann natürlich eines muss ich auch sagen, wir hatten immer oft Besprechungen und Auftritte, wo wir sagen, was sagen wir? Tommy hat dann manchmal natürlich mehr erzählt, als er erzählen sollte. Und dann hat er auch Versprechungen gemacht, weil er auch davon überzeugt war, dass man das hält, und wir konnten aber das Versprechen gar nicht halten. Also das ist uns dann, sage ich mal, schon auf die Füße gefallen, und im Nachhinein muss man sagen, ach, man hätte eigentlich ein bisschen restriktiver kommunizieren müssen. Aber im Nachhinein weiß man es immer besser, also insofern.
Ja, klar.
Also ich sag's mal so. Tommy hat allen Grund dazu gehabt, manchen Leuten, also ihr kennt die beiden Nintendo-Freaks da, der YouTuber in Amerika, ich nenne den Namen jetzt bewusst nicht, die sind einfach nur, ich sag das Wort nicht, das sind einfach nur Hater, die sollte man eigentlich ignorieren. Weil die meinen es nur böse, egal was, die haben selber nichts geleistet, stellen sich aber hin und kritisieren, haben aber nichts gemacht. Und wie auch immer, es ist ja auch, die Pandemie war schuld und die Hater waren schuld, und Tommy hätte an einem bestimmten Punkt vielleicht das mal, die Strategie, die Kommunikation, hätten wir alle überarbeiten. Aber es war da eigentlich zu spät, da muss man tatsächlich sagen. Ja, aber ohne Tommy hätte es nie gegeben. Und ich bin ja nach wie vor mit Tommy im guten Austausch, und er hat ja auch ein Kapitel geschrieben, wir sind einfach Freunde, da geht's durch dick und dünn. Und wenn du jetzt Tommy und mich getrennt voneinander befragen würdest, würde ich schon sagen, es gab da so ein Jahr, aber bei Intellivision, es war schon ein dunkles Kapitel, Pandemie und Co., wo du sagst, musste es so sein, aber so ist das Leben, und am Ende muss ich sagen, es ist eine Spielekonsole. Es ist eine Spielekonsole, und wenn jemand investiert in irgendwelche Sachen, Crowdfunding und Co., dann weiß er auch, was er tut. Ja, also jetzt nicht so, dass man da irgendwie die armen Großmütter ausgeräumt hat.
Ja, und ich glaube, genau aus dem Grunde weiß von dieser, in Anführungszeichen, Affäre ja auch niemand, außer wiederum die Menschen in unserer Blase. Insofern beruhigen wir uns vielleicht alle auch mal wieder. Und ja, wie du gesagt hast, es ist nur eine Konsole. Und was ja auch wirklich der Fall ist, gerade bei Menschen, von denen man weiß, dass sie extrovertiert sind und dass sie emotional sind, erfolgreich sind, gerade diese Leute werden ja gerne von außen provoziert, weil dann natürlich bekannt ist, dass da ein Echo zurückkommt.
Genau.
Und wenn Echo zurückkommt, bekomme ich Aufmerksamkeit, ich bekomme Reichweite und so weiter, ohne das jetzt genau zu kennen. Aber das ist ja ein Muster, das kennt man aus ganz, ganz vielen Fällen aus der Medienlandschaft. Ja.
Aber das Schöne ist ja aber auch, dass Tommy ist ja auch ein Typ, der begeistert eigentlich Leute. Den muss man eigentlich gut finden. Und es ist ja eigentlich unterhaltsam. Man hat eine gute Zeit mit ihm. Und mit Rampensau ist man nicht positiv. Mhm. Und der David Perry und ich, er war so down, er wollte nicht mehr auf die Bühne zurück, er war wirklich gesundheitlich am Ende, und ich habe mir große, große Sorgen um Tommy gemacht. Und dass Tommy jetzt wieder auf der Bühne ist, mit Videogames Live, mit seinem Baby und auf der Bühne Gitarre spielt, und ja, und das finde ich wunderbar, und dafür bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar, dass er wieder auf der Bühne ist, weil da gehört er nämlich hin, die Leute unterhalten, und das ist einfach, da muss er hin, und das ist einfach toll. Und das gab eine Zeit, da war es so finster, wo ich gedacht habe, Mensch, Meier, wenn es so weitergeht mit Tommy, dann haben wir nicht mehr lange. Aber glücklicherweise kam es dann anders. Und nein, ich muss sagen, wenn mich einer fragen würde, würdest du das alles nochmal so machen, bis hierhin, würde ich sagen, ja.
Das gibt's doch gar nicht. Du nimmst mir alle meine Fragen vorweg.
Naja, gut,
ich sag ja, wenn du Hans triffst, musst du ihn nur fragen, hallo Hans, wie geht's dir?
Ja. Und vielleicht ein, zwei Stichpunkte wären so gut. Ja.
Erzähl weiter, Entschuldigung.
Ja, würde ich nochmal so machen. Also ich sag mal schon, das Intellivision-Kapitel, das hatte natürlich schon sehr, sehr dunkle Zeiten auch. Also dunkle Zeiten auch gerade bei Tommy, weil als Freund, weil Tommy, muss ich sagen, ich kenne den Tommy seit den 90ern. Ja, wir sind wirklich da befreundet. Und das ist dann ein anderes Gefühl. Da ist man nicht irgendwie
mit dem
Kollege, sondern wo man weiß, Mensch, wir haben so viel erlebt zusammen und so viele Träume verwirklicht. Und das tut dann eigentlich dann auch besonders weh, weil ich kannte ja auch seinen Vater, ich kannte ja auch seine Frau. Und also wenn der Vater stirbt, die Frau ist weg und du bist gesundheitlich wirklich sehr, sehr angeschlagen, wo du denkst, ja, war es das jetzt eigentlich? Und nein, das war es natürlich eben nicht. Also insofern, ja, wie das Leben eigentlich so ist. Und auch der Markus Kühne hat ja auch einen Gastbeitrag gemacht, ein Kapitel, wo er sagt, ja, war das jetzt mein Leben? So, und ich sage, nee, es continue, das ist, geht ja weit, das war so eine Bestandsaufnahme, wo man dann sagt, ja, was ist dann da so geplant? Wo ich sage, ach, das entwickelt sich. Also es gibt Sachen, über die kann ich reden, es gibt Sachen, über die kann ich nicht reden. Und es sind Sachen bekannt und insofern, da gibt es hoffentlich noch viele weitere spannende Kapitel. Nicht, dass ich jetzt ein zweites Buch geplant hätte, aber wo ich einfach sage, da kommt eigentlich noch mehr und dieses Buch zu schreiben und mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, war halt auch so ein Kapitel, einfach mal zu sagen, hey, weil ein Buch nach wie vor, muss ich gestehen, es fühlt sich eigentlich dann schön an und irgendwie bin ich tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit dem Buch, wo ich mir sage, hey, eine schöne Geschichte, wo ich dann auch ein bisschen rumreise, wo ich sage, wirklich, ich treffe junge Entwickler zum Beispiel oder was weiß ich. Ich war jetzt vor zwei Wochen in meiner niederbayerischen Heimat, ja, und habe dabei beim Rotary Club da den Vortrag gehalten. Also das führt mich jetzt dann auch nach Neumünster und Hamburg, wo ich sage, hey, das ist doch eigentlich cool, und über die Videospiele zu sprechen und eine schöne Sache. Oder auch dieser Podcast heute zum Beispiel, fand ich auch wunderbar. Und dann auch hier die Einspieler zu sagen, weil wenn wir das eigentlich dann so separat fragt man die Leute an, Einspieler. Und wenn man das jetzt hier, ehrlich gesagt, so zusammenhört und hat man die verschiedenen Einspieler, dann ist es eigentlich irgendwie eine schöne, runde Geschichte. Und sagt, hey, cool.
Das stimmt, ja.
Weil dann auch nämlich die Leute auch ein bisschen zu Wort kommen, was mir immer wichtig ist. Bei Magazinen ist man auf Seite 3 immer als Chefredakteur. Es ist einfach so. Keine Ahnung, wer sich das hat mal einfallen lassen, aber es gibt einen Grund, wie auch immer, und dann ist man oft derjenige. Aber gut, die anderen Redakteure sieht man auch. Und da war es auch mein Gedanke, wo ich habe es auch im Buch geschrieben, all die ganzen Sachen, die ich gemacht habe, ob ich jetzt das Buch geschrieben, ein Spiel entwickelt, ich habe nichts alleine gemacht. Gar nichts. Ja, alleine kannst du ja gar nichts machen. Selbst das Buch wollte ich halt nicht alleine machen. Sondern du kannst ja immer nur Sachen machen, weil du mit anderen das machst. Zum Beispiel Ihr Podcast. Ich würde nie auf die Idee kommen, selber einen Podcast zu machen. Wo ich sage, nee, nur mich alleine. Es reicht schon, wenn die Studenten bei der Pandemie mich 5 Stunden hören mussten am Stück, ohne dass ich rumgehe irgendwie. Und es geht ja nur mit anderen zusammen. Und selber ein Podcast selber, wo ich sage, was soll ich denn da reden? Es geht ja eigentlich nur... Nein, alleine.
Hans, das glaubt ihr doch kein Mensch nein, an diesem Podcast.
Nee, aber da bist du ja nur noch rot. Aber nein, das würde nicht funktionieren. Und da ist es ja tatsächlich eher so, so ein Podcast, wo man sagt, hey, den mal zu dir, wir haben ja schon länger drüber geplant und gesprochen, dass wir das mal machen, seit Oktober eigentlich. Ja,
und wenn die Leute wüssten, wie kurz davor es war, dass es gar nicht stattfindet.
Genau,
wenn sie das wüssten.
Und so ergeben sich die ganzen Sachen, und dann ist ja nicht so, dass ich irgendwie dann wöchentlich Podcasts mache oder sonst was, sondern wo man sagt, hey, was macht eigentlich Spaß, wo geht man denn eigentlich hin? Und wenn man dann sagt, hey, das waren jetzt irgendwie mal auf die Uhr schauen, ja, 2,5 Stunden, wenn ich das richtig sehe, 2,5 Stunden, ja, sind einfach mal verflogen, wo man dann irgendwas festgehalten hat für die Nachwelt oder keine Ahnung, irgendwie so eine schöne Bestandsaufnahme, und sagt sich, hey, ja, cool, das können sich dann mal irgendwelche Leute anhören.
Was ich daran so toll finde, ist tatsächlich, dass wir jetzt gerade die Gelegenheit haben, mit dir, auch wenn wir andere Gäste mal haben oder auch wenn andere Podcasts Gäste haben, dass man die Stories hört. Und darum war mir das auch auf eine Weise wichtig, weil ich mich irgendwie aufs Amico gefreut habe.
Ich auch.
Dass ich da ein paar Fragen stelle. Wie gesagt, du hast bei den 2 Fragen oder ja doch, wenn 2, glaube ich, nur, die ich gestellt habe, hast du mir die ganzen anderen, ich glaube, ich habe 8 Fragen aufgeschrieben. Du hast alles beantwortet, was ich in diesen 8 Fragen fragen wollte. Also ich finde es halt toll, dass du das beantwortet hast und dass du so offen bist hier mit uns. Und das nehme ich auch ein bisschen als Kompliment für uns, weil wenn du dich nicht wohlfühlen würdest, würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Und das ist einfach toll. Das ist toll an einem Podcast. Ja, Buch schreiben, super. Aber wie du auch gesagt hast, nicht jeder ist ein Schriftsteller. Nicht jeder ist jemand, der schreiben kann. Aber reden fällt den meisten zumindest leichter als schreiben. Nicht jeder ist ein Redner, aber so Geschichten erzählen, das kann man eher Und ich finde, wir sollten das festhalten. Ja, du hast es gerade gesagt. Es klingt vielleicht ein bisschen drüber, aber für die Nachwelt auf eine Weise. Weil es sind interessante Geschichten und das ist alles unsere Kindheit und Jugend. Und das finde ich einfach super. Und darum kann ich einfach nur sagen, vielen Dank, dass du heute hier bist und dass du das mit uns machst und dass du uns Fragen beantwortest und dass du dir einfach die Zeit für uns nimmst, trotz dem ganzen Generve im Vorfeld immer.
Ja, ja, aber in der Tat, also kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Und eins, dieses Wohlfühlen ist wirklich eine wichtige Sache. Auch bei meinem Thema in Television, ich war ja eben beim Highscore-Museum in Hannover. Echt extrem sehenswert, da muss man wirklich hingehen. Und da war ja speziell, ging es um Intellivision und da hatte ich zuerst ein bisschen Bammel. Ich dachte, quasi sollte ich auch über Intellivision sprechen. Und da habe ich mir dann zuerst gedacht, das war letztes Jahr im November, wo ich mir dann gedacht habe, Mensch, wenn dann jetzt irgendwie die Hater um die Ecke kommen und dann haben wir...
Ja, die gibt's in Hannover nicht, Hans.
Das war dann interessant. Die haben dann tatsächlich gesagt, so, die Silbermanns, ganz tolle übrigens, die haben dann tatsächlich gesagt, nein, die sind auch Nerds und keine Hater. Und das war dann tatsächlich auch, weil das war ein bisschen die Sorge, dass dann welche kommen und sagen, ey, du, Depp, du. Und dann tatsächlich alle, die da im Publikum saßen, das waren so Leute wie ihr, die einfach verstehen wollen oder einfach wissen, wo sind wir. Und das ist tatsächlich etwas, was wichtig ist. Weil wenn ich weiß, der will eigentlich eh nichts Gutes von mir, der will mich eh nur provozieren und mir irgendwelche dumm. Ich war ja neulich in einem Podcast und den kannte ich persönlich überhaupt nicht. Und da war
bei Tom Schott, bei Okay Cool war das, ne?
Genau, den kannte ich überhaupt nicht. Und wo ich nicht wusste, wenn man es vorher nicht weiß, wo man dann vorsichtig ist und sagt, oh, keine Ahnung, man weiß es ja nicht vorher. Was will einer? Ich meine, das habt ihr ja in der Hand, wo geht das Ganze hin? Und wenn dann immer nur negative, man kann das in bestimmte Richtung steuern. Und das ist dann etwas, wo man dann sagt, so will man sich auf das einlassen. Und wo man sagt, okay, dann man sammelt seine Erfahrung, aber prinzipiell natürlich öffnet man sich dort, wo man sich wohlfühlt, weil es sind einem wohlgesonnen und wo man auch einfach auch so handhab ich das immer im Leben, wo ich sage, nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Und wenn ich Leute nach Misserfolgen beurteile, wo ich sage, ich habe bestimmt mehr falsch als richtig gemacht, aber es gehört einfach mit dazu. Und alles hat funktioniert, es haben viele Sachen nicht funktioniert, viele haben Sachen gut funktioniert, aber es gehört mit dazu. Also das Wichtigste mir, sage ich auch meinen Söhnen, wo ich sage, dass man mit etwas mit Leidenschaft dabei ist, ob das dann jetzt ein Erfolg wird oder nicht, das kannst du nicht planen, ist wirklich so. Aber auch bei Zeitschriften, ich habe Zeitschriften gemacht, die waren super erfolgreich, obwohl die eigentlich gar nicht so toll waren, wie andere, wo ich mir wirklich so viel Mühe gegeben habe, das hat kein Schwein interessiert. Also insofern kannst du es eh nicht planen und du kannst ja eigentlich nur sagen, ich bin dankbar, dass ich Sachen machen kann, die mir Spaß machen. Wenn sie dann noch erfolgreich werden, umso besser. Manche werden nicht erfolgreich. Manchmal kommen dann noch besondere Schwierigkeiten hinzu, die man vorher nicht wusste, aber das gehört damit dazu. Und wenn man das nicht will, dass da auch so negative Sachen passieren können, mein Gott, dann sollte man sich einen anderen Beruf suchen, sage ich mal. Wobei heute auf dieser Welt, da kann sich sowieso morgen alles ändern. Ja, wenn man Sachen denkt, die sind sicher, auf dieser Welt ist gar nichts mehr sicher, muss man tatsächlich sagen. Also insofern kannst du auch in der Spielindustrie was machen. Also ist eigentlich egal. Und insofern hier so einen Podcast zu machen und über diese Geschichten zu sprechen und dann auch wieder so alte Wegbegleiter zu Wort zu kommen, das ist dann eine schöne Sache und ich hoffe, dass auch den Zuhörern das Ganze dann so gefällt. Und wenn sie es wollen, vielleicht könnt ihr die Adresse mitgeben, hier, wenn jemand das Buch haben will mit einer Widmung oder Signatur von mir, dann einfach kriegen wir das hin.
Das kriegen wir mit Sicherheit alles hin.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, oder?
Genau, denn wenn unser Podcast ein Buch wäre, dann wären wir jetzt mittlerweile ungefähr auf der Seite 208 angekommen. Und das fühlt sich für mich so an, als könnten wir sagen, wir haben es mal wieder.
Ja, ich finde auch, dass wir es mal wieder haben. Und dann bleibt uns wie immer nichts anderes übrig als, nein, halt. Erstmal danke ich nochmal Hans Ippisch dafür, dass er bei uns zu Gast war, dass er sich den locker leichten Fragen gestellt hat, aber dass er sich auch meinen zwei, naja, wie gesagt, eigentlich sollten es 8 kritische Fragen sein, mehr oder weniger kritisch.
Also du hast 2 Fragen gestellt und hast 8 beantwortet bekommen.
Ja, genau.
Aber die schneiden wir doch dann wieder raus, die kritischen Sachen, haben wir doch gesagt.
Nein, also ganz toll, wir sind ja irgendwie keine Enthüllungsjournalisten oder sowas in dem Dreh, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen und wir haben ja auch schon mal, um mal Tommy Tallarico noch mal ein bisschen zu verstehen, wir haben ja auch schon mal Kommentare bekommen, wo man dann gedacht hat, okay, warum findest du das jetzt doof, was wir da gemacht haben? Und wir kriegen ja bei weitem nicht so viel negative und nie richtig böse Kommentare. Also insofern.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja, richtig, richtig, richtig.
Warte mal, was die Reaktion nach diesem Podcast sein werden.
Aber da unbedingt nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst und unsere Fragen beantwortet hast. Und jetzt, Tobi, du möchtest bestimmt auch noch Danke sagen, oder?
Ja, definitiv, Hans. Schön, dass du zum, ja, wie gesagt, dritten, vierten Mal bei uns warst. Hat mich mal wieder sehr, sehr gefreut, dass es heute auch noch geklappt hat. Ich erwähne natürlich nicht, dass fast ein kleiner Adapter dazu geführt hätte, dass diese Aufnahme heute nicht stattfinden kann. Aber wir haben das hingekriegt und da habe ich mich sehr gefreut und bin sehr dankbar.
Hat das Floppy-Laufwerk von deinem C64 geklemmt, oder?
Ja, genau, das serielle Kabel war leider defekt. Nein. Und an der Stelle möchten wir natürlich auch unseren Zuhörern danken, die es relativ lange heute mit uns ausgehalten haben, länger als sonst.
Mhm. Und von uns gar nicht so viel gehört haben, ne? Also viel mehr Hans zuhören durften.
Ja, das ist richtig. Wenn es euch dennoch gefallen hat, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen, zum Beispiel mit einer lieben Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar dalassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder uns in den sozialen Netzwerken dieser Welt erreichen und uns da mit Lob und wenig kritischen Fragen löchern.
Ja, kritische Fragen sind okay, aber Tobi, in die DMs sliden, ne? Das ist ganz wichtig.
Definitiv. Slidet in unsere DMs und läutet die Glocke und Kommis, ihr wisst schon, Abo dalassen, alles, alles, alles.
Ja, ja, Kommis ja, hier ja. Unten, ne? Ich mache jetzt hier, ne, den hier so, ne, nach unten zeigen, aber wir sind ja nur ein Hörmedium, also ein Audiomedium. Ansonsten, ja. Sebo würde jetzt noch sagen, bitte, 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 wir sind arm, bewerft uns bitte mit Geld, gerne mit Scheinen.
Das tut nicht so weh, genau.
Ja, genau, das tut nicht so weh. Auf Steady könnt ihr uns folgen, das kostet nur 3 Euro im Monat und ihr unterstützt uns hier und unser kleines Projekt, dass wir irgendwann mal keine Miesen mehr machen. Das wäre ganz, ganz toll. Und dann bleibt ja nur noch eins übrig. Wir zitieren jetzt nochmal Philippe, oder?
Genau, der würde nämlich sagen, sowas wie bleibt am Drücker oder so.
Ja, genau das würde er machen. Bleibt am Drücker, wir sehen uns, wir hören uns in 14 Tagen. Gott, das mache ich schon in Sebo. Wir hören uns in 14 Tagen. Hans, nochmal danke an dich. Schön, dass du da warst. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon. Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Können wir?
Fabian Bittner, 7 Jahre. Andreas Wiedemann, 5 Jahre. Hanjo Kim, 7 Jahre. Und Henrike Burmeister, 8 Jahre. Sie und noch viele andere Kinder erklären das Dingstar. Und hier ist Fritz Egner.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung von Dingstar. Und weil es eine neue Sendung ist, möchte ich ganz kurz erklären, um was es geht. Wir waren in Münchner Schulen und Kindergärten unterwegs und haben 5- bis 10-Jährige gebeten, uns eigentlich ganz alltägliche Begriffe zu umschreiben, ohne das Ding natürlich beim Namen zu nennen. Denn unsere Kandidaten...